Salut, ça va und tralalala.
Die beleuchteten Brüder begrüßen euch zur Folge 186. Sie wird fantastisch. Hallo Benny.
Hallo Tim. Warum ist Tim so gut aufgelegt, fragt ihr euch. Tim hat gerade erfahren, dass Rick Moranis aus dem Sarg, Schauspielersarg zurückgekehrt ist.
Ja.
Um mit einem sehr alten Mel Brooks.
Ungefähr 97 bis 99 Jahre alt.
Zusammen Spaceballs 2 zu drehen.
Ja.
Und Bill Pullman ist auch dabei, der alte Freund von unserem Podcast.
Ja, alle drei Freunde unseres Podcasts haben wieder zusammengefunden, um Spaceballs Teil 2 zu drehen.
Und du hast es vor wenigen Sekunden erst erfahren.
Ja.
Das, die Ankündigung gesehen.
Das ist so, als hätte ich jetzt gerade erfahren, dass ich im Lotto gewonnen habe.
Genau, damit, deswegen sage ich das, damit die Leute hier wissen, in welchem State of Mind du gerade bist.
Ja, ich bin völlig, völlig wild im Kopf.
Ich habe Spaceballs nicht nochmal gesehen, nachdem ich ihn damals gesehen
habe.
Hast
du den damals nur einmal gesehen?
Ja.
Oh, ich habe den bestimmt.
Vielleicht habe ich ihn auch zweimal
30
gesehen.
Mal gesehen. Kein Witz.
John Candy ist aber nicht mit dabei.
Nee, John Candy.
Der ist wirklich.
Das wäre eine ziemliche Überraschung, wenn der auch noch mit dabei wäre. Spaceballs, eine verhohene Piepelung. Star Wars und Star Trek und offensichtlich vor 38 Jahren erschienen. Also, wenn die Jüngeren den Film nicht kennen, dann kann ich das verstehen. Aber er lohnt sich sehr, wenn man das Originalmaterial dazu ein bisschen kennt.
Und verhohene Piepelung ist ein schönes Wort dafür, weil ich finde, dass das greift auch gut den Geist des Films auf, dieses Wort.
Ja. Ich glaube, das war das Ziel.
Hast du gut gemacht.
Also, ich meine, das Ziel der Leute, die, also von Mel Brooks. Ich glaube, der wollte verhohene Piepelung.
Ach so, ich dachte, das war dein Ziel mit dem Wort verhohene Piepelung.
Nee, das ist mir einfach organisch in den Sinn gekommen. Lea organisch. Ja, also ich habe den als Kind extrem gern gemocht und sehr häufig geguckt. Deswegen, freue ich mich wahrscheinlich so doll wie damals auf Beetlejuice.
Es gibt so viele solcher Filme, die man als Kind gut fand. Und manche davon haben es halt geschafft, im Rückblick gut zu sein. Manche nicht. Nackte Kanone, Helden in Strumpfhosen, Spaceballs.
Direkt Callback zur letzten Folge. Ich bin da schon, als wir es aufgenommen haben, kurz drüber gestolpert. Aber dann ging das inhaltlich weiter und dann bin ich nicht mehr drauf zurückgekommen. Alan Rickman war nicht der Sheriff von Nottingham, sondern der Sheriff von Nottingham in König der Diebe.
Ja, haben wir das
auch. Nein, gesagt? Du hast gesagt, aus Robin Hood Helden in Strumpfhosen.
Ah.
Weil du den ja auch zitiert hast mit, ich habe heute Morgen schon ein großes AA gemacht oder wie auch immer
das
Zitat geht. Und dann hast du noch gesagt, Alan Rickman. Ich sage völlig überzeugt und zustimmt, ja, Alan Rickman.
Aber wer hat denn morgen AA gemacht?
Keine Ahnung.
Ein Schauspieler aus Helden in Strumpfhosen,
ja, genau.
Den niemand kennt.
Genau.
Aber ich habe die beiden in meinem Kopf.
Es war die Rolle von Alan Rickman aus dem ernst gemeinten Film Robin Hood König der Diebe mit Kevin Costner.
Ernst gemeint.
Naja, der andere ist ja auch eine verhohene Piepelung.
Ja, ist er. Aber ernst gemeint klingt so, als wenn sie es nicht geschafft hätte.
Weiß ich nicht.
Bemüht.
Ich habe den nie gesehen.
Du hast den Kevin Costner Hood nicht gesehen.
Nee. Dafür habe ich ungefähr 17 Mal Helden in Strumpfhosen angeguckt.
Ja.
Also ein Film aus einem sehr ähnlichen Genre.
Ich habe das Gefühl, die kam auch zeitgleich raus.
Ich habe auch das Gefühl, aber das ist nicht so. Ich glaube, Robin Hood Helden in Strumpfhosen ist neuer.
Ja, ich schätze, dass das einfach die Antwort
war. Das spielt ja auch Dave Chappelle mit.
Aha.
Als Blinzler.
Als Blinzler. Ich kann sehen,
doch nicht.
Oh Mann, ich glaube nicht, dass der gut gealtert ist. Die nackte Kanone ist gut gealtert. Und Spaceballs, sagst du auch?
Habe ich lange nicht gesehen. Sehr, sehr, sehr lange. Aber das wird für mich jetzt mal ein Grund sein, den mal anzugucken. Ich habe ja vor langer Zeit mit meiner Frau das Projekt gestartet. Wir gucken alle Star Wars Filme nochmal in chronologischer, also geschichtlich gesehen chronologischer Reihenfolge. Also mit Episode 1 gestartet. Und danach war der Plan eigentlich immer, Spaceballs nochmal zu gucken, aber wir sind irgendwie bei Imperium schlägt zurück gerade stehen geblieben vor einem Dreivierteljahr oder so. Also
ich aus hab eins bis...
Genau, inklusive Solo und Rogue One.
Ja. Die hab ich alle nie gesehen.
Macht ja nichts.
Macht nichts, überhaupt nichts. Und wie geht's dir sonst so?
Sonst geht's mir gut, denke ich. Weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht viel Zugriff auf mein Gefühl zu leben.
Interessant.
Interessant, ne?
Ja, das ist interessant. Das
fällt mir auch erst so richtig auf, in dem Moment, wo ich es gerade ausspreche.
Mhm.
Hat, glaube ich, viel mit Stress bei der Arbeit zu tun. So der Klassiker, wenn man irgendwie tagsüber viele Dinge dauerhaft im Kopf hat, dass man dann vielleicht nicht mehr so viel Kapazitäten hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ein bisschen den Zugriff auf sich selbst verliert. Kennst du sowas?
Ja.
Ja, ne? Und ich glaube, das war jetzt einfach also, der Fall, weil ich relativ lange am Stück dauerhaft hohen Stress bei der Arbeit hatte.
Ich weiß nicht, ob ich es in der Kombination kenne. Ich habe das Gefühl, wenn ich dauerhaft hohen Stress habe, dann habe ich eigentlich einen ganz guten Zugang zu meinem Gefühl. Mhm. Aber das Gefühl, keinen Zugang zu seinem Gefühl zu haben, kenne ich ganz gut. Also ich weiß gar nicht, wie es mir gerade geht.
Ja.
Aber das.
Aber so, dass du erst drauf gestoßen wirst, wenn dich jemand fragt? Oder gibt es da einen Moment im Alltag, wo du merkst, ach ja, irgendwie, weiß ich nicht, nee, hätte ich ja jetzt normalerweise fröhlicher drauf reagiert oder so?
Ich glaube, dass das schon hervorgerufen wird, dadurch, dass man darüber im Gespräch ist. Mhm. Mit seinen nahen, lieben Menschen. Aber vielleicht auch so ein diffuses, seltsames, ich weiß gar nicht, irgendwie irgendwas ist. Aber ich kann es nicht genau sagen.
Das ist frustrierend, oder? Wenn man irgendwie merkt, da ist irgendwas und man ist ja eigentlich ganz gut in der Selbstkenntnis, sag ich mal.
Ja.
Und trotzdem kommt man manchmal nicht so
drauf. Und was hilft dann? Dann hilft reden mit Personen des Vertrauens.
Und spazieren gehen.
Am besten beides gleichzeitig.
Oh. Dabei kann man aber keinen Podcast aufnehmen. Deswegen habe ich das Spazierengehen heute schon vorgezogen. Ich war von Spazieren. Das ist ja schon eigentlich schon eine Red Flag, will man sagen. Alarmsignal.
Für was, dass du sehr alt bist? Oder,
das
oder?
Ist mir sehr schlecht
zu gehen. Dir sehr schlecht geht.
Oh ja. Eigentlich geht es mir nicht schlecht. Ich will jetzt keinen falschen Eindruck
erwecken. Du weißt ja nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir auch gut.
Vielleicht geht es mir super gut, ja. Und ich weiß es nur einfach nicht. Ich bin ein bisschen abgekoppelt davon.
Wie war das beim Spazierengehen? Hast du da gehört oder hast du ohne Podcast?
Podcast.
Oh, dann kreisen die Gedanken nicht so frei.
Ja, aber das war trotzdem gut, weil ich habe unseren Podcast gehört, die letzte Folge, alles über die Unterhosenhängematte.
Mhm.
und das war schon gut, weil ich auch wusste, dass wir uns heute nochmal treffen, heute am 12.06. um 21.30 Uhr mittlerweile schon. Donnerstag, komischer Tag. Und das war irgendwie gut so als Vorbereitung. Nein, machen wir auf gar keinen Fall.
Das war echt scheiße.
Scheißtag.
Ja, glaube ich. Das mache ich auch hin und wieder, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nämlich den Kontakt zu unserem Podcast manchmal verloren.
Ja, genau.
Dann hilft mir das, mich darauf vorzubereiten. Habe ich heute nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Unterhosenhängematte schon gehört habe. Ich glaube nicht.
Du erzählst sehr viel von Paris.
Ich erzähle viel von Paris. Ach, okay. Und ich habe inzwischen festgestellt, dass ich doch einfach wie so ein kleines Kind die Hose ziemlich weit runterhängen lasse. Die Unterhosenhängematte hängt nämlich weit unten, habe ich inzwischen.
Naja, das haben wir eigentlich schon da festgestellt.
Nee, aber ich hatte ja gesagt, es ist knapp unter den Knien. Knapp hängt, unter den aber Knien. Aber es geht noch weiter runter.
Noch weiter runter.
Und ich habe mit anderen Leuten darüber gesprochen und die haben das auch bestätigt, dass sie die ziemlich weil nämlich, du hast ja gesagt, du musst ja die Beine so auseinander machen.
Ja.
Das war genau das Argument, dass wenn man die runter macht, dann muss man gar nichts mit den Beinen machen.
Nee, dann musst du gar nichts mit den Beinen machen. Ja. Wenn du sie so hin tust, wie ich es mache, auch nicht. Weil
ja, das stimmt.
Ist die Schwerkraft kein Problem.
Ja.
Ich überwinde die Schwerkraft.
Ich glaube, die Schwerkraft macht es einfach, dass ich, wenn ich sie runterziehe, den Rest einfach...
Weil du keine Lust hast zu manspreaden beim Scheißen.
Ich möchte beim Scheißen nicht manspreaden.
Shitspreaden.
Und jetzt hast du dich vorbereitet auf diesen Podcast, in dem du uns gehört hast und mir nochmal bei meinem Urlaubstalk zugehört hast.
Ja.
Okay.
Und deswegen konnte ich das jetzt mit Alan Rickman nochmal klar reden.
Ja. Und, aber ich weiß nicht, ob ich den Zugang zu einem Podcast verloren habe, aber ich habe schon... Also vielleicht sind wir jetzt ein bisschen in unserer späten Beatles-Phase, wo wir nur noch zur Aufnahme ins Studio kommen.
Wo dann aber die größten Hits mit entstanden
da sind. Da entstehen sehr große Hits, aber wir haben ansonsten eigentlich nichts mehr miteinander zu tun.
Nee, das ist wirklich auch interessant, weil ich das in letzter Zeit auch mehrfach gedacht habe. Also für die, die es nicht wissen, vor 2,5 Monaten bin ich aus der direkten Nachbarschaft, wo ich immer aus meinem Fenster, meinem Schlafzimmerfenster gucken konnte, ob bei euch irgendwas abgeht.
Zum Beispiel die Garage aufsteht oder der Kühlschrank.
Zum Beispiel.
Oder was da wieder für seltsame Leute bei uns im Haus wohnen.
Genau. Weggezogen. Deswegen kriege ich das nicht mehr mit. Und es ist nun schon mehrfach besprochen worden, dass auch in der Zeit, wo ich hier gewohnt habe, wir gar nicht so wahnsinnig extrem viel Freizeit miteinander verbracht haben. Ein bisschen mehr, würde ich sagen, als jetzt. Ja. Aber jetzt gar nicht so extrem viel mehr, weil wir haben uns halt nur regelmäßig immer zu den Podcasts getroffen und dann darüber hinaus... Ja, ein paar Mal, aber nicht irgendwie sehr oft. Aber trotzdem, dadurch, dass ich das nicht mehr so mitkriege, was bei euch im Alltag passiert, habe ich das Gefühl, dass wir viel weiter voneinander entfernt sind. Also
ja, auch ich weiß auch nicht, ob vielleicht sogar mehr als vor eurem Herzug.
Ja.
Ich glaube, das hat aber nicht nur was mit dem Umzug zu tun, sondern wir schreiben auch weniger. Sonst haben wir vielleicht immer mal uns irgendwas hin und her geschickt bei WhatsApp oder so.
Ja. Aber es gab immer eher anlassbezogen.
Ja, aber gab schon immer mal Anlässe und die werden weniger. Und deswegen sind wir jetzt Paul McCartney und George Harrison, die sich nur noch im Studio begegnen. aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass bei mir gerade, vielleicht ist auch nur ein Gefühl, ich mit so vielen anderen Sachen gerade beschäftigt bin. Ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich stoße ein bisschen in eine neue Lebensphase
vor. Oh.
Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr in die Klatte gesprochen. Ich will mich jetzt hier nicht auf irgendwas festnageln lassen, aber es fühlt sich ein bisschen so an.
Aber kannst du das genauer beschreiben, welche Art von Lebensphase, was da, wir haben ja schon
über deine Dekaden gesprochen. Nee, das kann ich noch nicht. Das kann ich in 10 Jahren erst machen.
Ja, okay.
Aber ich kann sagen, dass es sich so anfühlt, als würde ich mich anders verhalten und mit anderen Themen beschäftigen und sich irgendwie Dinge neu sortieren, so ein bisschen.
Sag mal ein neues Thema.
Ich nage mich auf nichts fest, habe ich eben gesagt. Es ist ein Nebel, in dem ich was erspüre. Und ich glaube, damit hängt es auch irgendwie zusammen, dass ich auch in meinen sozialen Kontakten mich anders verhalte oder andere Leute, also keine Ahnung.
Sortierst du mich aus?
Ich sortiere dich nicht aus, hoffe ich. Weiß ich nicht, das kann ich in 10 Jahren sagen. Nein, vielleicht ist es auch nur Zufall, weil wir jetzt irgendwie, vielleicht weil ich auch mit dem Job so viel zu tun hatte und dann war ich jetzt in Paris und es waren irgendwie, keine Ahnung.
Ja, es war jetzt auch irgendwie viel los und ich habe ja nun gerade davon erzählt, dass in meinen Arbeitswochen, die mich dazu gebracht haben, den Kontakt zu mir selber ein Stück weit zu verlieren.
Guck, bei dir ist auch was los.
Ja, bei mir ist auch was los und das sind dann einfach gerade so wilde Phasen. Vielleicht kommt es irgendwann wieder so, wie es mal war.
Und die Erfahrung, es war ja auch nicht immer so, sondern es war ja so und auch anders und nochmal so und mal weniger und mal mehr. Aber die Tatsache, dass das jetzt seit ein paar Dekaden so läuft, lässt mich doch glauben, dass es innerhalb dieser Transformation von unserer beider Leben auch Raum für neue Begegnungen geben wird.
Wir sind länger miteinander zusammen als mit unseren jeweiligen Frauen.
Und ja, doppelt so lang mindestens.
Du auch?
Ja, muss ich rechnen. Mathematik ist nicht unsere Stärke.
Das ist deine Sicht der Dinge. Ich würde schon in mein Resümee reinschreiben. Heißt das so?
Ja, Resümee.
Nee,
also Resümee ist ein Fazit.
Ja, genau, aber Resümee auf Englisch ist Lebenslauf.
Genau.
Vita. Ja, da schreibe ich es rein. Wollen wir ganz kurz, bevor wir wirklich dauerhaft nur noch über uns reden, mal über Weltgeschehen sprechen?
Oh Gott. Bürgerkrieg in den USA.
Beziehungsweise
Newsom versus Donald Trump.
Ja.
Leute weinen in TikTok rein, weil sie Freunde deportiert kriegen. Das Militär muss nach Kalifornien, weil es von Aliens infiltrated wurde. Einfach, also die Sprache ist jetzt einfach, der ist jetzt einfach im Faschismus angekommen.
Absolut. Und ich meine, jetzt Samstag, wenn diese Folge erscheint, hat er Geburtstag, den 79.
Mit Militärparade
und so. Sogar
Elon Musk muss sich schleimig kriechen bei ihm entschuldigen, nachdem sie telefoniert haben. Was wohl da in dem Telefonat passiert, das frage ich mich auch, dass du Elon Musk so klein kriegst.
Ja, schon spannend. Das habe ich mit großer Freude verfolgt, die Entzweiung dieser beiden, die jeder normal denkende Mensch vorausgesehen hat, dass das irgendwann passiert. Nur die Frage war nur, wann? Wahrscheinlich wurden irgendwo sogar Wetten darauf abgeschlossen, wie lange das hält. Und das war irgendwie ganz schön. Jetzt sagt Elon Musk, er hat übertrieben. Also er kriegt zu Kreuze.
Er bereut einiges, was er gemacht hat.
Aber
nicht gesagt was.
Richtig. Es gibt VerschwörungstheoretikerInnen, die sagen, das ist jetzt auch alles nur inszeniert gewesen, um von den Riots in L.A. abzulenken. Wobei Riots jetzt wirklich eigentlich wie eine Täteropferumkehr klingt, wenn ich das so sage. Aber wegen der Lage. Andere Leute sagen, die Lage ist in den L.A. nur deswegen so eskaliert worden von Trump, damit es von seinem Beef mit Musk ablenkt. Also wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Es ist aber sehr gruselig, was da drüben passiert. Sehr gruselig. Und was glaubst du, wie geht's Friedrich Merz dabei, habe ich mich gefragt. Er hat ja einen vergleichsweise souveränen Auftritt im Weißen Haus hingelegt, aber er war auch vollkommen von Musk und Trump überschattet, weil das komplett zeitgleich stattgefunden hat.
Ja.
Ob der sich jetzt
der
denkt,
ist einfach froh, dass er da halt
ja, ist er froh ist. Oder denkt er, ach Mann, ey, der nee. Mag doch Aufmerksamkeit, der Mann.
Na,
das ist doch der einzige Grund, warum der Bundeskanzler werden wollte.
Da ist er aber deutsch genug und Sauerländer genug, als dass er weiß, wo sein Platz in der Welt ist und dass er auch happy damit ist.
Ich glaube, das Beste, was ich aus dem Mund von Friedrich Merz jemals gehört habe, war die Situation, als er mit Trump da saß und gesprochen hat und vom Jahrestag des D-Days sprach und meinte, da hat Amerika den Krieg gewonnen und entschieden, was ja nicht ganz korrekt ist, aber da fing es ja an, dass dann die letzten Offensiven starteten. Das hat ja noch fast ein Jahr gedauert danach, ne?
Ja.
Aber Liberation Day. Und da sagt Trump ja sowas wie, ja, den Tag mochtet ihr bestimmt nicht so gern da drüben, ne? Habt ihr ja verloren, ne? Und er einfach nur sagt, it was the day of the liberation from the Nazi dictatorship. Ja. Und das passiert, also das passt nicht in Donald Trumps Welt hinein.
Ja, ja.
Weil für ihn hat Deutschland verloren, aber das Deutsche...
Ja, wir wurden befreit. Tag der Befreiung.
Ja, genau.
Also es ist nicht der Tag der Befreiung, aber ja.
Richtig. Also das fand ich sehr
aber
stark.
Wie genial. Also wie wichtig das deshalb ist, diese Form der Geschichtsschreibung, die ja in vielen Deutschen auch ingrained ist, dieses, da wurden wir befreit.
Ja.
Von uns selber irgendwie. Das ist doch toll.
Das ist so, ja.
Sehr wertvoll. Und man muss auch mal sagen, bei allem zu Recht übel, was wir über alle gegen Friedrich Merz haben wir die Folge gemacht, was wir über diesen Typen gesagt haben, der Kontrast, da wird er doch wieder wie ein kleiner weicher Onkel. Und dann sagt man doch, okay, es ist immer noch in einem Spektrum, mit dem wir leben können.
Ja, ich habe ja noch mal kurzzeitig in meinem Brass auf Friedrich Merz angemerkt, dass es ja vielleicht gar nicht so viel besser wäre, wenn der Präsident der USA wäre. Du hast vehement widersprochen und du hast selbstverständlich recht, weil insbesondere, wenn man das dann direkt nebeneinander gesehen hat, das wäre schon sehr viel besser, wenn Friedrich Merz US-Präsident wäre. Wird nicht passieren. Dafür kommt als nächstes J.D. Vance.
Na, den wird er doch als nächstes aufs Korn nehmen.
Es ist nee, das wird Peter Thiel nicht zulassen.
Eine große Shitshow.
Es Peter gibt,
Thiel ist der Imperator.
Aber wirklich ist das der Imperator, der im Hintergrund alle Fäden in der Hand hält. Ich möchte allen Menschen, die sich auch nur ein bisschen für aktuelles Zeitgeschehen interessieren, die Podcast-Serie, die Peter Thiel-Story von Deutschlandfunk ans Herz legen. 6 Teile, alle irgendwie so knapp eine halbe Stunde etwas drüber. Super spannend erzählt und man kriegt einfach Angst.
Was, also, der Typ mit dem Namen Peter.
Peter.
Das ist Peter. Da kommt Peter um die Ecke und zerstört die Welt. Das gibt's nicht. Das ist so, als wenn du den krassen Horror-Super-Drachen-Dämon-Lord irgendwie in irgendeinem Fantasy-Epos über 1000 Bücher Karl nennst oder so.
Ja.
Ja.
Also in diesem,
Nomen ist nicht Omen.
In diesem Podcast wird sehr plausibel hergeleitet, dass es ohne ihn kein Vizepräsident J.D. Vance gäbe.
Mhm.
Und der wird alles dafür tun, dass der nächste Präsident wird.
Peter, hör mal auf. Haben wir schon zu Donald gesagt. Ja. Geh nach Hause
mit 1 Milliarden. Genau, geh nach Hause.
Ja, meine Frau hat auch einen Podcast gehört, wo eine Politologin oder so den Begriff... Donald Trump mit dem Begriff des Weltenzerstörers betitelt hat und ganz gut hergeleitet hat auch, dass dieses Auftreten und dieser Umgang, was ich auch neulich schon meinte, mit dass Zelensky und sein Team jetzt immer so überlegen müssen, wie gehen wir mit dem um, dass dieser Umgang mit einem erratischen Menschen, mit einer einzelnen Persönlichkeit, dass es das eigentlich seit der Antike nicht mehr gab. Das Geilste von ganz früher, die Pharaonen, wir erinnern uns an die Geschichten, dass da war es halt so, dass man um die Leute und ihre persönlichen Sachen rumtänzeln musste und die hofieren musste.
Das ist die Geschichte von des Kaisers neuen Kleider.
Genau.
Genau das Ding.
Ja. Und dass das halt eigentlich seitdem, und das ist auch bemerkenswert, seitdem so nicht mehr passiert ist, weil sich die Leute diese Dinge nicht leisten konnten, denn, das haben wir ja auch schon gesagt, einfach eine Sache von den 100.000 Sachen, die Trump gesagt und getan hat, hätte bei allen anderen Menschen, auch in den USA, in den letzten 80 Jahren dafür gereicht, dass die nie wieder ein politisches Amt bekleiden. Und der hat es geschafft, das alles auszuhebeln, mit Hilfe von Social Media und so. Aber dieses, dass da jetzt ein großer Weltenzerstörer sitzt, und das ist ja auch sein Selbstbild, so sieht er sich ja tatsächlich auch. Und man muss irgendwie sagen, zu Recht, also sein Selbstbild ist irgendwie auch stimmig.
Ja. Also man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, ne, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass er da auch irgendwie sich mit unlauteren Mitteln und so reingesneakt hätte. Von Anfang an hat er immer gesagt, was er will.
Ja. Außer als er gesagt hat, I'm the least racist man on in America oder so.
Ja,
hat er also sein Duktus hat sich schon wirklich krass geändert zu seiner ersten Amtszeit. Und gerade dieses, ne, ist California.
Auch die ganze Ästhetik.
Ja, das auch. Und California ist infiltrated by aliens. Eigentlich erzählt Trump über, das muss man sich mal vorstellen, Kalifornien.
Ja.
Das uns so nahe ist.
Ja.
Dasselbe, was Putin über die Ukraine erzählt.
Ja,
die stimmt. Sind von Nazis infiltriert und da sind es von Aliens infiltriert. Und das ist sein Eigengrund und Boden, gegen die er jetzt Krieg führt.
Sollte irgendjemand sich gerade verwirrt den Kopf kratzen, Aliens ist auch das amerikanische Wort für Einwanderer. Nee, schon gut, das ist ja, du hast ja zitiert. Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man des Englischen nicht sehr mächtig ist, jetzt gerade, also und es wäre ja, also wenn du jetzt die ganze Zeit erzählen würdest, dass die Begründung von Donald Trump ist, dass da die Außerirdischen die den Staat infiltriert haben. I would believe that. Und da sind wir angekommen.
Ja.
Da sind wir angekommen. Ich habe mich auch gefragt, als Merz im Weißen Haus war, das ist so ein bisschen ein ähnlicher Gedanke wie in der letzten Folge habe ich dir diesen Breaking News Trump didn't chicken out gezeigt, wie absurd das eigentlich ist, wenn man das mal mit alten Maßstäben sich anschaut. Und wenn man uns vor 10 Jahren gesagt hätte, dass in 10 Jahren Merz als Bundeskanzler der Bundesrepublik nach Amerika fliegt, um den Präsidenten Donald Trump zu besuchen.
Und die große Nachricht ist, dass er nicht gedemütigt wurde.
Ja, das auch noch im Detail. Aber allein nur dieses Bild, wenn wir irgendwie Zeitreisen können und dieses Bild wäre uns geschickt worden, wie die da beide sitzen, in diesen Funktionen, hätte ich im Leben nicht dran geglaubt.
Nee.
Und mittlerweile ist dieser ganze Irrsinn so normal geworden.
Aber vor 10 Jahren war Trump schon Präsident.
War nicht, 2016.
Oh ja. Ach, die haben mit ihren kurzen 4 Jahren da.
Hm.
Genau wie wir. Aber nicht in Hamburg, da haben wir 5 Jahre Stabilität. Ja, und in Polen ist leider knapp die Abstimmung verloren gegangen, nachdem wir vorher ja Rumänien gewonnen haben.
Wir
EuropäerInnen.
Aber Vertrauensfrage hat Tusk
überstanden. Aber Tusk hat die Vertrauensfrage überstanden, aber trotzdem hat er ein Schwein als Präsidenten. Ja.
Ja.
Aber ja, ich habe neulich wieder daran gedacht, dass so viele Leute immer gesagt haben, sie freuen sich auf unser Podcast. Nicht nur Eskapismus ist, sondern auch in den politischen Themen auch immer einen positiven Spin auf die Sachen hat und eine optimistische Perspektive
dafür bringt. Bist du zuständig.
Dafür bin ich zuständig. Gut.
Mach mal.
Auf diesem Boden, den wir gerade bereitet haben.
Ach so, nicht unwahrscheinlich, dass Israel sehr bald Krieg gegen den Iran führt.
Oh Gott.
Auch das noch aktuell.
Breaking News. Die müssen sich mal absprechen, finde ich. Es ist so, weißt du, in Hamburg machen wir Baustellenplanung.
Ja.
Da geht es darum, dass man nicht zu viele sich gegenseitig blockierende Baustellen auf einmal hat. Du musst es klug hintereinander ab. Und müssen die das mit den globalen Krisen auch machen. Du kannst nicht Corona und Ukraine und Israel und Gaza und Donald Trump, das geht nicht alles gleichzeitig. Eine der Sachen pro Jahrzehnt, so,
okay, es wäre immer die Frage, wie doll sich das alles gegenseitig
und bedingt. Klimakrise.
Gäbe es den aktuellen Rechtsruck, den fast globalen, wenn es Corona nicht gegeben hätte zum Beispiel? Wäre eine sehr interessante Frage.
Das ist so dominomäßig, ne?
Ja.
Und Greta Thunberg wird verhaftet von Israel und zurückgeführt. Alter, es ist ein bisschen einfach eine überdrehte Polit-Satire, in der wir leben.
Mhm.
Also ja.
Und wie geht sowas normalerweise aus? Happy End?
Nee.
Danke für diesen positiven Spin.
Nicht auf dem Niveau. Oh. Weil wenn das eine Satire ist, sehe ich da nicht. Sehe ich da keine. Aber es ist keine Satire.
Keine Hoffnung.
It's a real world.
Ja.
Aber Hoffnung geben solche Aussagen wie Autokratien und Diktaturen scheitern immer. Über kurz oder lang.
Ja.
Denn sie können sich nur mit Unterdrückung der Wahrheit und der Menschen
in der
Macht halten. Und das geht nie auf Zeit gut.
Na, aber dieses über kurz oder lang, das ist ja so ein großes...
die paar Jahrzehnte.
Die paar Jahrzehnte, ja genau, Jahre, Jahrzehnte. Ich meine, weiß ich nicht, Nazi-Deutschland sprach vom tausendjährigen Reich, haben letzten Endes zwölf geschafft.
Zwölf Jahre, okay. Lächerlich.
Ist zu von der Einfliegenschiss der Geschichte, kann man sagen. Ne? Schlimm.
Lächerlich wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber schon. Ich meine, mit dem Anspruch, mit dem die angetreten sind, zwölf Jahre
die haben,
gerade
das mal. Das waren absolute Loser und Versager.
Was war das für absolute
Aber
Loser und Versager?
Aber wie doll haben sie denn auch die Eskalationsschraube angefeuert?
Ziemlich doll.
Ja, nach Fest kommt ab.
Die haben
also, das zeigt es auf jeden Fall. Aber warum muss es denn überhaupt erst so weit kommen?
Da möchte ich jetzt so ein KI-generiertes Bild von Hitler und seinen ganzen Homies mit dem Claim, nach Fest kommt ab.
Musst du doch keine KI für beauftragen.
Das waren krasse Loser und trotzdem haben die es mit den 12 Jahren geschafft. Überleg mal, wie doll prägend das in allem, also historisch, politisch,
innerhalb von 12 Jahren das schlimmste Verbrechen der Weltgeschichte zu organisieren.
Das ist das richtige Wort, ja.
Dann kann man da auch zu Recht lange drüber reden. Und man hat ja fast aktuell eher Angst, dass da jetzt langsam mit aufgehört wird.
Ja. Und was schafft Trump? Schafft er auch so einen Track Record?
Nee.
Das trauen wir dem nicht zu. Außerdem ist die Gegenwehr stärker als bei Trump.
Ja,
bei Hitler.
Das stimmt. Die Gegenwehr ist stärker. Das ist ja ein viel globaleres Problem. Und vor allem, das wird, glaube ich, ausschließlich in den USA entschieden. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass aus dieser Gemengelage ein Weltkrieg entsteht.
Aber was ist denn jetzt das Long Game von Trump? Was ist seine langfristige Vision?
Meinst du, der hat sowas?
Oder das von Peter Thiel und seinen Homies. Die
Peter
Leute, die
Thiel
das
möchte gern eine neue Weltordnung, in der es eigentlich keine Großmächte im herkömmlichen Sinne gibt, sondern der hat sich ja ausgedacht, er macht Island Cities, also irgendwo künstliche Inseln auf dem Meer in internationale Gewässer, wo die dann einen eigenen Staat ausrufen, damit auch alle zum Beispiel ihr eigenes Steuersystem haben können, weil er findet Steuern scheiße. Unter anderem.
Ist das eine Mischung aus so einem Bond-Bösewicht und einem Drittklässler?
Er ist Bond-Bösewicht, der Typ lässt sich das Blut von jungen Menschen zweimal im Monat transfundieren, weil er möchte auch gerne den Tod überlisten. Das ist ein Bond-Bösewicht, deswegen hat Jan Böhmermann vor vielen Jahren schon den Bond-Song Right Time to Teal gemacht, der sehr gut ist, möchte ich sehr empfehlen. Einfach ein Bond-Song, weil er ein Bond-Bösewicht ist.
Mhm.
Nur halt in der echten Welt mit unfassbar viel Geld. Und sehr viel Einfluss macht.
Einzelne Inseln. Das ist auch ein bisschen so wie, keine Ahnung, bei Videospielen, bei Bioshock oder so. Ne?
Das ist eins seiner Lieblingsspiele von Peter Thiel.
Bioshock?
Ja, hat er sehr gerne gespielt.
Aber hat er das Spiel verstanden?
Ja. Ja, aber
er glaubte, er kann es besser machen als die.
Genau.
Das war ein guter Versuch, aber die waren einfach nicht gut genug organisiert.
Darum
die hatten nicht JD Vance.
Darum geht es auch in dem Podcast um Bioshock.
Wirklich?
Wirklich, kein Witz.
Ich habe ein gutes Gespür für
Möchtest du kurz erzählen, was Bioshock für ein Spiel ist? Oder was die Story ist?
Das Spiel ist weniger relevant. In Bioshock kommt man in eine ehemals als Utopie und sich dann als Dystopie herausgestellte Parallelgesellschaft.
Eine Unterwasserstadt.
Eine Stadt unter Wasser, eine komplette Gesellschaft unter Wasser, die sich bewusst in Verachtung der bestehenden Weltordnung aus dem System rauszieht und dort unten ein Utopia baut. Das ist der bessere Mensch, der flexiblere Mensch, der unabhängigere Mensch. Und die experimentieren halt auch ganz viel mit echter genetischer Verbesserung und Veränderung. Und wie das halt immer so ist in all diesen Spielen, shit goes south und alle fallen übereinander her. Es entbrennt ein Machtkampf und die bringen sich alle gegenseitig um und nutzen ihre Experimente. Und am Ende sind alles wahnsinnige Monster, die einen da angreifen. Und der Hauptbösewicht wird aber eben als so eine Art, der glaubt eben an diese Vision und verteidigt die bis zum Schluss und ist so ein ganz feiner Herr. Und das ist Peter Thiel.
Das ist Peter Thiel.
Aber ich kann nicht verstehen, wie man dieses Spiel geil findet und dann sagt, Andrew Ryan, das ist mein Typ. mit dem kann ich mich identifizieren.
Vielleicht hat er ein paar Fehler gemacht, die mache ich als Peter Thiel nicht.
Aber dann muss er ja das ganze Spiel über, dann muss er ja seinem Idol den Kopf, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern für die noch Bioshock spielen wollen, 800 Jahre nach Veröffentlichung, aber er muss ja aktiv gegen seine Vision da, vielleicht hat er aufgehört zu spielen. Das mache ich nicht.
Er hat den Pazifistenweg versucht.
Komm, ich bin dein Buddy. Ja, sehr interessant.
Mhm.
Das ist halt, das Spiel ist von klugen Menschen gemacht, die offensichtlich das kritisieren und auf die Schippe nehmen oder das durchspielen.
Ja, das ist wohl irgendwie auf Basis eines Romans von einer amerikanischen Schriftstellerin, deren Namen ich leider vergessen habe. Und das Buch spielt sehr doll mit dem Gedanken, was wäre, wenn die sogenannten Eliten ihr eigenes Ding machen. Ja. Und genau, das hat dann auch Bioshock inspiriert. Also das ist auch tatsächlich, hat die Entwickler mal gesagt, dass sie das gelesen haben und das spannend fanden und das daraus dann entwickelt haben. Und das fand J.D. Vance wohl alles ganz gut und ist dann wahrscheinlich eher bei der Autorin, die das nicht so kritisch einordnet, wie das im Videospiel passiert.
Und dann wollte J.D. Vance zur Elite gehören, das hat er jetzt geschafft.
Jo.
Und jetzt will er sein eigenes, und deswegen ist es auch egal, wenn die Welt zugrunde geht.
Ja.
Weil sie ja ihr eigenes Utopia mit Blackjack und Nutten machen.
Ja.
Und das passiert, das sagen die alle, und das passiert, und dann gibt es eine Mehrheit, eine demokratische Mehrheit, eines der am weitesten entwickelten Länder der Welt, die sagen, das finden wir gut.
Ja, das ist, glaube ich, eine verzerrte Darstellung der Realität, weil die, auch wenn sie damit nicht unbedingt hinterm Berg halten, ist das ja trotzdem nicht der Grund, der genannt wird, wenn man jemanden fragt, warum hast du Donald Trump gewählt? Ich finde das gut, was sie da planen mit ihren Eliten und Rapture, sondern die überlegen halt oder lassen sich von diesen Lügen, ich tue was für die Armen und Kleinen und ich mache was gegen erneuerbare Energien damit, und damit wir Drill Baby Drill machen können. Und das ist das, was die Leute irgendwie abholt. Und
also,
das potenziert sich durch Social Media halt ins Millionenfache, dass das als die wahre, richtige Zukunft für die armen, kleinen Leute gedacht ist, aber die spielen überhaupt gar keine Rolle.
Also wenn ihr wissen wollt, welche Zukunft uns nach Peter Thiel bevorsteht, dann spielt auch mal Bioshock. Aber seid gewarnt, ich finde das Spiel nicht so geil. Aber ist schon schick. Aber was ich auch ironisch daran finde, ist, dass ja eine sozusagen ein Science-Fiction-Setting, was das ja im Grunde ist, also es halt nicht, wirkt halt nicht Sci-Fi-mäßig. Aber
spielt, glaube ich, aber in den 50ern oder so.
Genau,
ne?
Das ist halt alles in der parallelen Historie passiert. Dass so eine Science-Fiction-Idee einer Dystopie Leute dazu inspiriert, das tatsächlich zu machen.
Ja.
Ist das jetzt prophetisch? Oder ist es verantwortlich?
Hat man damit den Lauf der Dinge erst ins Rollen gebracht? Ja, gute Frage. Huhn, Ei.
Ja, eine Idee kann man nicht mehr vernichten. Ja, cool, okay. Bioshock, interessant. Und JD. Und Peter. Peter. Der Dämon Lord Peter. Der muss sich doch einen neuen Namen geben. Wenn er sich schon das Blut von Jünglingen reinhaut, dann kann er sich doch auch irgendwie
einen jungen Namen
Kroxos geben. Nennen oder so.
Kann
kein jungen Namen, er muss einen Herrschernamen, so einen alten.
Achso, ich dachte, er kann sonst vielleicht mal Elon Musk nach einer coolen Namensidee fragen.
Der hat keine.
Nee, findest du nicht?
Hat er nicht. Der hat alle verbraucht schon.
So, okay. Ich würde gern diesen wahnsinnig fröhlichen Blog verlassen, um dich zu kritisieren.
Nee.
Dann bleiben wir lieber bei der Apokalypse. Einverstanden, was hast du noch beizutragen?
Ach komm, schieß los.
Ich schieß mal los. Nee, es ist eigentlich keine wirkliche Kritik, es ist eher ein Angebot an dich, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und zwar...
Das ist der beste Euphemismus. Das ist exactly, was Kritik ist.
Ja, das stimmt. Aber ich möchte sie gar nicht großartig bewerten.
Du stellst fest.
Ich stelle fest, genau. Und zwar bist du ja, wir haben ein bisschen in der letzten Folge sogar relativ viel auch über dein Pünktlichkeitsexperiment gesprochen. Mit dem Timer, den du dir gestellt hast. Und
was war das noch?
Du hast gesagt, in 40 Minuten eigentlich brauchst du 30.
Richtig.
Genau, da hast du, und dann kamen die alten Leute aus Hamburg in der Bäckerei. Du hattest einen hohen Redeanteil in der letzten Folge, aber das hat mir gut gefallen heute beim Spaziergehen, muss ich sagen. Und es ist ja so, ich habe, wir planen gerade eine Einweihungsparty.
Ja.
Und haben dafür eine WhatsApp-Gruppe bemüßigt, genau, die wir schon benutzt haben für Umzug.
Und ich habe nicht abgestimmt.
Du hast natürlich nicht abgestimmt. Ich habe aber auch nicht eine Sekunde damit gerechnet.
Nein.
Und als ich daraufhin mal
das Ergebnis
angesprochen wurde, warum du nicht abgestimmt hättest, habe ich gesagt, Benny stimmt bei sowas nicht ab. Er kann sich ja auch nicht so lange im Voraus auf sowas festlegen. Er kann ja nicht so lange im Voraus planen.
Weil ich stimme übrigens nicht grundsätzlich bei sowas nicht ab. Es gibt durchaus viele Situationen bei solcher Terminfindung, wo ich abstimme. Sommerfest von
okay, was weiß das ich. Unterstützt meine Kritik noch mal mehr, weil das ist nicht bei mir so angekommen, sondern das habe ich an der Reaktion der fragenden Person gemerkt. Dieses sich oftmals nicht im Voraus festlegen können, kann als sehr unhöflich wahrgenommen werden, weil da immer so mitschwingt, es könnte ja was Besseres noch kommen.
Ja, ja.
Bei unserem Umzug war das nämlich so. Da hast du abgestimmt, ich glaube, einen Abend vorher oder zwei Abende vorher. Weil vorher, als ich dich da mal gefragt habe, wie sieht's denn aus, hast du so, und ich weiß nicht, und es könnte sein, aber vielleicht auch nicht. Und ich weiß ja, wo es herkommt, und ich weiß auch, dass du damit da auch auf jeden Fall nicht immer, ich sag mal, alleine für verantwortlich bist. Aber ich glaube, dass es trotzdem so wahrgenommen werden könnte, wie, ja, ich guck mal eine Woche vorher, ob ich da irgendwie was habe, wo ich mehr Bock drauf habe als diese eigentlich doch vielleicht locker coole private Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen, die vielleicht sonst so nicht zusammenkommen.
Ja.
Und das könnte als unhöflich wahrgenommen werden. Kannst du damit was anfangen?
Ja, da muss ich natürlich entgegen, man muss dann kommunizieren. Das ist nie der Fall. Ich check nie, ob was Geileres kommt. Das mache ich nicht. Ich würde mich auf jeden Fall sogar im Gegenteil, ich würde mich darauf festlegen, und das ist, unterscheidet mich auch von meiner Frau, wenn dann was anderes kommt, worauf ich dann vielleicht in dem Moment wirklich mehr Lust habe, dann ist mir das egal, weil dann locke ich das ein und dann sage ich, geh halt dahin.
Ja.
Das macht es mir sogar einfacher, weil ich mich dann nicht irgendwie entscheiden muss oder so. Also es geht nie darum, zu gucken, ob ich meine Zeit besser verbringen kann, sondern es geht immer nur darum, dass ich nicht versprechen kann, dass ich auch wirklich komme.
Ja.
Und bei dieser Abfrage, und das ist nämlich der Grund, bei dieser Abfrage ist es so, dass ihr anhand der Abfrage entscheidet, wann das ist. Und wenn ich jetzt meine Stimme in die Waagschale werfe, und häufig ist es dann, geht es um eine Stimme, und dann da nicht komme, richtig scheiße für alle anderen. Das heißt, das fände ich sogar unsozial, so zu handeln.
Ja, verstehe.
Deswegen, ich hab das geguckt, ich habe überlegt, ob ich da abstimmen konnte. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich nicht abstimmen konnte. Ich glaube, es lag daran, dass nicht klar ist, wann wir im Urlaub sind dieses Jahr. Und das ist eben nicht, ich guck mal, wann was Geileres ist, sondern es kann halt sein, dass wir nicht in Hamburg sind. Und deswegen habe ich einfach nicht abgestimmt. Und jetzt wäre das Richtige gewesen, zu schreiben, hey, ich stimme nicht ab, übrigens weil, aber das ist bei dir nicht nötig.
Ist nicht nötig. Und jetzt haben wir ja zwei Termine, weil es...
ja, vielleicht komme ich zu beiden.
Vielleicht kommst du zu beiden. Kannst du gerne kommen. Bist herzlich eingeladen.
Ich habe sie mir auch schon in meinen Kalender eingetragen, beide.
Wirklich?
Ja.
Dann kann es ja wirklich sein, dass du beide
mal... Könnte passieren.
Ja.
Ja, das ist der Hintergrund. Insofern... Es ist nicht, also manchmal ist es vielleicht auch aus Vergesslichkeit oder ich gucke drauf und kann es in dem Moment nicht entscheiden und vergesse es dann komplett.
Mhm.
Das ist auch eine Gefahr. Aber eigentlich möchte ich einfach nicht für etwas entscheiden, was ich nicht garantieren kann. Das kannst du gerne so weitergeben.
Da gibt es viele andere Leute, die abstimmen für was. Dann wird vielleicht sogar aufgrund dieser Stimme sich oder der Stimmen für ein bestimmtes Datum entschieden. Und dann heißt es kurz vorher, nee, doch nicht.
Ja.
Das gibt's auch.
Ja.
Und das kann auch richtig nervig sein.
Ja.
Jetzt habe ich mal eine moralische Frage.
Mhm.
Totally unrelated. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist in einer WhatsApp-Gruppe, da wird versucht, einen guten, also da wird ein Termin für einen Umzug vorgeschlagen und man kann wählen, ja, vielleicht, nur teilweise, nein.
Ja.
Und eine Person, die ja geschrieben hat, sagt so 2-3 Tage, schreibt sie vor dem Umzug, nee, ich und auch mein Partner, wir können doch nicht.
Ja.
Und die sind aber noch in derselben Gruppe, wenn diese Gruppe irgendwann mal eventuell umfunktioniert wird.
Verstehe.
Einweihungspartner.
Verstehe.
So
rein hypothetisch.
Totally unrelated. Hat wirklich gar nichts mit der echten Welt zu tun. Und diese Person stimmt dann aber mit ab.
Ja, kommt.
Obwohl in dem Einladungstext
zum
Einladen bei euch bedanken für die Hilfe beim Umzug und oder bei der Renovierung.
Ja.
Weil es gab Leute, die haben bei der Renovierung helfen können, aber konnten nicht beim Umzug helfen.
Ja. Das ist eine Frage für die Süddeutsche, da gibt es ja immer diese Kategorie, die Gewissensfrage.
Gewissensfrage.
Oh,
Das wäre eine Checkerfrage bei Baywatch Berlin.
Also, ich frage mal einmal erstmal zurück, unabhängig von der Gerechtigkeitsfrage. Fändest du nicht den Abend cooler, wenn die Personen dabei wären? An sich. Ist halt eine Party, ihr ladet ein. Die Leute kommen. Ihr mögt die. Sie ergänzen die Party. Mehr Leute, the more the merrier.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
Weil das ist für mich ein großer Unterschied. Denn in dem Moment würde ich, glaube ich, dieses, also ich kann die Gedanken total verstehen.
Ist ja eine hypothetische Frage.
Es ist eine hypothetische Frage. Ich könnte den Gedanken total verstehen, wenn man in so einer Situation wäre.
Dann gehen wir davon aus, dass, ja, man freut sich, die Person zu sehen.
Ja, dann würde ich einfach sagen. Aber dann ist es, ja, das ist die Frage. Wenn man in der Gruppe ist, man weiß,
und
es sind
unkommentiert,
Leute,
ne?
es sind Leute drin, die nicht dabei, man kann natürlich einen Joke draus machen und so.
Zum Beispiel.
So. Man kann es auch die Einladung anders formulieren, offener, inklusiver. Die Leute aus der Gruppe vorher rausschmeißen. Es ist eine unangenehme Situation, weil wenn ich jetzt die Person wäre und ich werde da eingeladen und ich würde dann nicht hinkommen, obwohl ich Zeit habe und Bock habe, würde ich mich auch komisch bei fühlen. Aber ich glaube, ich würde es kommentieren. Ich glaube, das ist der elegante Weg raus dann. Dass man irgendwie sagt, ey, sorry, dass das nicht geklappt hat. Denn jetzt andersrum nochmal gefragt, wie geht man denn damit um mit dem Problem? Man will helfen, man glaubt, man hat Zeit und dann kommt was und früher gab es nicht so viele unverschiebbare Sachen, aber jetzt gibt es eben doch, es geht nur da und irgendwie, und Planung ändert und weiß ich nicht. Es ist halt echt schwer mit diesen Absagen und Verlässlichkeit und Plan und so weiter. Und für mich noch dreifach, weil ich ja innerhalb meiner eigenen Familie und Beziehung die gegenteilige Rolle habe. Das habe ich übrigens in so vielen Sachen, da ist mir aufgefallen. Es gibt nicht nur mit meiner Frau, auch mit allen, es gibt so häufig Situationen, in denen ich immer die, also wenn ich bei zwei Polen bin, immer ein bisschen die, also das relativierende Element bin. Und für Verständnis für die andere Seite werbe. Das ist ganz, also das führt dazu, dass ich immer auch ein bisschen in Widerspruch stehe dann. Und in so Situationen. Aber das scheint irgendwie mein Charakter zu sein. Immer so zur Mitte zu ziehen.
Ja, okay.
Und vielleicht, oder?
Aus der echten Mitte wirkst du aber trotzdem extrem,
ja, genau,
in eine Richtung. Ja.
Oder Perspektivwechsel anzuregen. Und also gerade
irgendwie. Du meinst,
also,
zu kritisieren.
Ich meine zu kritisieren. ich habe das sogar manchmal bei Sachen mit meiner Frau und meinen Eltern. Dass ich bei meinen Eltern ganz doll für die Perspektive meiner Frau werde und bei meiner Frau ganz doll für die Perspektive meiner Eltern werde und bei beiden so ein bisschen auf Unverständnis stoße. In bestimmten Dingen, die mögen sich gern leiden und das ist alles gut. Aber es gibt so allgemeine Fragen und dazu gehört auch sowas zum Beispiel wie Planbarkeit. Da ist meine Frau ja nur einfach wirklich extrem, weil sie sagt, niemand sollte jemals Termine machen. Sie hasst Leute, die ihren Urlaub vorher buchen. Sie hasst Leute, die irgendwas planen. Das soll alles immer nur in dem Moment entschieden werden, in dem man Bock drauf hat. Was sie weiß, was nicht funktioniert, aber sie hat das Gefühl, die Welt ist extrem das andere. Und ja, da habe ich halt immer dieses Nein und wir müssen doch auch und so. Und da bin ich der Tim.
Wie gefällt dir die Rolle?
Manchmal
anstrengend, oder?
Ja, ist es schon.
Not easy.
Und dann selber für dieselben Sachen auch dann wieder von außen kritisiert zu werden. Also das ist, man kriegt von allen Seiten Haue, aber ich versuche den Drahtseilakt zu schaffen.
Im Grunde bist du die Jette Nizzard unseres Podcasts.
Das kann man wirklich nicht sagen.
Kann man nicht sagen?
Oder glaubst du, dass die auch in ihren linksradikalen Bubbles für pragmatische Realpolitik wirbt? Wahrscheinlich.
Könnte doch sein.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich musste sehr lachen. Am 2. Juni, das ist vor 10 Tagen gewesen, ich habe ja erzählt in der letzten Folge, ich folge ihr jetzt bei Instagram, da hat sie, es gab ja die Gerichtsentscheidung, dass Zurückweisung an der Grenze in Deutschland zumindest in manchen Fällen nicht rechtens gewesen ist und Alexander Dobrindt sagt, ja, egal, machen wir weiter. Und dann hat Jette Nizzard relativ viele Slides gemacht von wegen, wie schlimm das trotzdem ist und dass das doch eigentlich der Moment sein muss, wo man damit aufhört und schreibt, das Schlimme daran, 3 Menschen haben jetzt Recht bekommen, aber für all die Menschen, die abgewiesen wurden und keinen tollen Rechtsbeistand bei Pro-Asyl haben, bringt das nichts. Die werden jetzt nicht ins Land geholt, weil vorher rechtswidrig gehandelt wurde. Für die heißt es jetzt einfach Pech mit diesem Bild. Und jetzt ist es ein bisschen verfälscht, weil sie erst nachträglich gescreenshottet hat, aber ich habe das zufällig gesehen, als es sehr neu gepostet wurde. Und rund 15 Minuten, nachdem sie dieses schwierige Thema verhandelt. Und man kann das ja zu Recht kritisieren. Ne? Ja. Kann man auf jeden Fall. Kommt als nächstes das hier. Bitte beschreib, was du siehst. Es war ein Video, wie sie...
Da steht Fit-Check-Büro-Edition.
Genau, sie checkt ihren Fit. Sie zeigt ihren Fit.
Ihr Fit ist, wie attraktiv sie
Outfit,
ist.
Outfit, das Outfit. Du musst mal mehr in der Jugendsprache dich aufhalten.
Dafür habe ich
dich. Bitte keinen Sticker von ihr, den
Warum nicht?
Weiß ich nicht, was ich damit soll.
Und sie hat ein
blaues
Ballkleid an.
Ja, er macht einen Fitcheck im Büro. Deswegen ist es Fitcheck-Büro-Edition. Das fand ich extrem unangemessen.
Das ist unangemessen, ja.
Ja, das ist auch irgendwo nochmal ein kleiner Nachklapp.
Alles gleichzeitig.
Zur letzten Folge. Alles ist gleichzeitig, ja, wahrscheinlich ist das. Und ich habe festgestellt, ich werde auch immer mehr zum Boomer. Und zwar ist mir das aufgefallen beim Thema Rechtschreibung. Ich finde, Rechtschreibung ist ein hoher Bildungswert. Also ich finde es gut und also ich lese gern Texte von Menschen, die die Rechtschreibung beherrschen. Und wenn Leute Rechtschreibung nicht beherrschen, dann weiß ich nicht. Dann denke ich mir, ach Mensch, und das muss doch eigentlich auch in der Schule. Ich habe das ja auch gelernt und das ist doch irgendwie ein wichtiger Skill. Dann gibt es ja immer so diese Geschichten von alternativen Schulkonzepten, die sagen, ach, wir müssen doch nur wissen, was die andere Person meint. Ist auch egal, ob es jetzt richtig geschrieben ist und es wird in der Grundschule auch gar nicht mehr so darauf geachtet. Und heutzutage können die jungen Leute nicht mehr Rechtschreibung. Und ich merke, wie mich das stört, weil ich in meiner Lehrerfunktion halt auch häufig Geschriebenes lese von jungen Menschen. Und es ist was Besonderes, wenn jemand die Orthographie beherrscht. Mit Anfang 20.
Aber glaubst du, das ist noch nötig, wenn jetzt alle einfach alles autokorrigieren lassen?
Ist es nicht. Und das ist es genau der Punkt, der mir selber irgendwie aufgefallen ist, dass ich mir denke, es ist doch total wertvoll, richtige Rechtschreibung zu vermitteln. Und was ich aber nicht gemacht habe, ist mir den im nächsten Schritt zu fragen, warum denn eigentlich? Man braucht das eigentlich nicht,
naja, also
wenn
ich
man
weiß,
nicht
ich,
mit Sprache arbeiten
muss. Einerseits hat mir ein Freund neulich erzählt, der immer Probleme mit Formulierung und Rechtschreibung hat, aber in seinem Job viel schreiben muss, dass er so dankbar ist, dass er einfach relativ unsortiert und halbgar formuliert seine Sachen reinmachen kann und die KI ihm daraus wirklich das, was er meint, gut. Und dann natürlich liest er das nochmal gegen und alles, aber das ist für ihn so eine Arbeitserleichterung. Und er ist einfach nur dankbar dafür, weil er sein ganzes Leben lang nicht ordentlich hinbekommen hat, so zu schreiben. Und ich finde das gut. Ich finde, da ist nichts verkehrt dran, dass man solche Tätigkeiten automatisiert. Aber ich habe auch den Eindruck, dass, ich weiß nicht unbedingt, ob es die Orthographie ist, aber mindestens die Fähigkeit zu formulieren, die ja auch abgenommen werden kann von einer KI, eben nicht nur ein handwerklicher Skill ist, sondern auch so doll das Denken formt und Perspektivwechsel zulässt und Gedankengänge strukturiert, dass das die Fähigkeit, gut mit Sprache umzugehen, durchaus ein Wert ist, der sehr wichtig ist dabei, wie wir miteinander umgehen, wie wir Probleme lösen. Und das könnte schon ein bisschen verloren gehen.
Aber
ob das jetzt mit der Orthographie zusammenhängt, boah.
Ja, das glaube ich nämlich eben nicht.
Glaube ich auch nicht.
Glaube ich nicht. Und insbesondere nicht, also ja, KI ist jetzt so der aktuelle Spin, aber auch davor gab es Autokorrektur seit, weiß ich nicht, 20 Jahren kann dir Word sagen, ob du ein Wort falsch geschrieben hast.
Aber man kriegt trotzdem immer noch ziemlich erstaunlich schlechte Texte. Also die ich auch, wenn ich die gegenlese, auch von guten Leuten. Und ich glaube wirklich, dass Rechtschreibung ist wahrscheinlich eine der Sachen, du hast mal gesagt, wo bist du, Benny, immer denn sehr gut drin?
Am besten.
Ich glaube, dass ich sehr, sehr gut Rechtschreibung im Deutschen beherrsche.
Ja.
Also wirklich nahezu, also so doll, dass man das eigentlich kaum verbessern kann. Es gibt immer noch ein paar Worte, wo ich stutze.
Feuilleton.
Ich muss immer noch ganz kurz überlegen, wo bei Rhetorik das H hinkommt.
Kannst du Feuilleton buchstabieren?
Ja.
Aus dem Kopf?
Ja.
Mach mal.
F-E-U-I-L-L-E-T-O-N.
Weiß ich nicht, ob es stimmt. Bestimmt. Und jetzt sag mal, buchstabier mal Rhythmus.
R-H-Y-T-H-M-U-S.
Ja, richtig.
Ich habe auch früher sehr schnell buchstabiert, da habe ich so ein Spiel mit unserer gemeinsamen Freundin gemacht, dass wir immer irgendein Wort plötzlich mitten im Gespräch ganz laut gesagt haben, es ganz schnell buchstabiert haben und es dann nochmal ganz laut gesagt haben. Wenn wir irgendwie über was geredet haben, hast du einen Satz gesagt, und neulich war ich in der Antarktis und da waren ganz viele Pinguine. Pinguin, P-I-N-G-U-I-N, Pinguin.
So war das. War so ein Ding von uns.
Von uns beiden?
Nein, nee, von mir und unserer gemeinsamen
Freundin. Unser gemeinsamer Freund. Das klingt, als hätten wir zeitgleich dieselbe Partnerschaft geführt.
Nein, das war keine Partnerschaft.
Kein Ménage à trois.
Nein.
Sagt man das so, ne?
Sagt man so.
Französisch. Französisch. Wollen wir eine Pause machen?
Okay.
Lass mal eine Pause machen. Und danach muss es ja gar nicht mehr lange weitergehen. Ist ja schon gleich 21:45. Himmels Willen.
Ich wollte aber, sonst können wir das nicht abbinden. Ich hatte dich, glaube ich, noch gefragt. Ich weiß nicht, ob die Antwort schon, oder ob ich dich dann abgewürgt habe. Dieses Problem der hypothetischen Frage des Zusagens und Absagens und so weiter. Ich habe da nicht so eine richtige Lösung für. Also man ist einerseits darauf angewiesen zu wissen, das ist natürlich auch sagen, ist es wirklich so wichtig, dass man den Termin macht, wo am Ende mehr kommt, wenn es einfach ausreicht. Meine Erfahrung ist auch einfach zu sagen, bums, dann ist es, los geht's und dann kommt schon genug. Aber ich finde den Umgang damit schwierig, wenn man eigentlich zusagen will und auch seine Bereitschaft oder seinen Willen oder dass man Lust hat,
ja,
aber sich eben nicht so ganz committen kann, also wirklich nicht, ja, kann.
Ich glaube, dass da trotzdem die Kommunikation einfach die Lösung ist. Also es waren ja, glaube ich, 4 oder 5 Termine zur Auswahl. Und möglicherweise gibt es ja auch welche, wo du auf jeden Fall sagen kannst, da ist es entweder extrem unwahrscheinlich oder da kann ich auch tatsächlich jetzt schon nicht, kann ja auch sein, dass man dann aber sagt, okay, ich stimme ab, aber direkt mit dem Zusatz, es könnte aber sein, dass da doch Urlaub ist, ne? Aber wenn ich kann, würden mir diese Termine gut passen.
Ja.
So ist ja völlig klar kommuniziert. Und bezüglich der hypothetischen Frage, wie ist das zu bewerten, wenn man weder bei dem einen noch bei dem anderen geholfen hat, zu dem explizit eingeladen wurde, also was so quasi als Filter gesetzt wurde. Auch da, glaube ich, könnte man mit Kommunikation gut arbeiten. So, und dann muss es ja nicht in der Gruppe sein, sondern dann kann man auch privat einmal anschreiben, so, ich hätte richtig Bock und es tut mir so leid und wir hätten ja auch gern geholfen, aber es ging einfach nicht oder ne, können wir trotzdem kommen. Dann,
ja,
ne, da, so würde ich es wahrscheinlich machen.
Das und, ist höflich.
Da, genau, und um das um die hypothetische Frage zu konkretisieren oder leichter zu machen. Der hypothetische Plan wäre gewesen, sowieso sozusagen nochmal eine Erinnerung zu geben, so dann und dann ist jetzt sozusagen, bis dahin muss sich entschieden worden sein, damit wir es festlegen können. Und in den Text wollte irgendeine hypothetische Person auch schon unterbringen, auch wenn übrigens jemand nicht geholfen hat oder helfen konnte,
yeah,
sind die natürlich trotzdem sehr gerne und herzlich, yeah, mit eingeladen. Aber vorher wurde hypothetisch ja schon abgestimmt.
Ja, yeah,
verstehe. Fand ich witzig. Hypothetisch.
sind ja auch unterschiedliche Personen. Also ich habe gerade überlegt, es kann immer was dazwischen kommen, aber es ist natürlich, liegt natürlich auch daran, dass wir unseren Urlaub so chaotisch, mhm, planen. Das heißt, Leute, die extrem sortiert sind, die wissen halt im Voraus, da bin ich da, da bin ich nicht da. Die sind einfach klar und die können dann zu. Also ja, es gibt Leute, denen fällt es sehr viel leichter zuzustimmen.
Das stimmt.
Aufgrund dessen, wie jetzt kann man natürlich sagen, für dein Leben halt anders, damit du bei meiner Umfrage. Aber andersrum kann man sagen, stell doch keine Umfrage, sondern für dein Leben doch anders, damit wir besser zusammenpassen. Das sind einfach Inkompatibilitäten. Und in diesen Inkompatibilitäten entsteht ganz viel
Soziale Reibung,
aber auch Comedy. Das ist ja ganz häufig, das sind ja so Comedy-Serien, die genau in diese Bereiche reingehen und das erforschen,
ja,
und
ja,
das finde ich eigentlich auch ganz Seinfeld interessant.
Zum Beispiel.
Die Seinfeld macht das nur, das stimmt. Bei uns war es jetzt aber auch so nur noch mal ein kleiner Slice of Life aus unserem Leben. Wir haben relativ früh für den Sommer ein Teil schon gebucht tatsächlich und haben dann, nachdem wir hin und her haben wir eine Woche später, weil uns noch ein neuer Gedanke gekommen ist, diese gesamte Buchung einfach mal eingeschrieben und sagen, wir sehen gerade auf der Homepage, da ist noch frei, können wir das auch 3 Tage früher machen, das ganze Paket. Wir hatten schon bezahlt, die Vorabreservierung und so. Preis war gleich, weil Zeitraum gleich war. Kein Problem, haben sie gemacht. Würden andere auch nie machen. Dass sie buchen und dann nochmal, weil sie noch dachten, ach, eigentlich ist doch netter so. Und so ist es halt. Das ist alles, es ist anstrengend.
Es gibt aber auch wirklich da viele soziale Fragen, die schwierig eindeutig zu klären sind. Aber zum Beispiel bei der Umfrage hat relativ schnell auch eine Person abgestimmt, die auch nicht dabei war. Die hat aber in der ursprünglichen Umfrage, wann der Umzug stattfinden kann, idealerweise, für Termine gestimmt, die dann nicht sozusagen den Zuschlag bekommen haben, weil da zu wenig Leute.
Das ist noch ein anderer Fall.
Und da war ja sofort die Bereitschaft da, ich helfe euch, aber halt an dem Tag, wo es dann schlussendlich stattgefunden hat, da konnte die Person von Anfang an nicht, überhaupt gar kein Problem. Eine Person hat auch bei, ich glaube, es gab 3 verschiedene Umzugstage im Angebot, direkt gesagt, nein. Direkt nein angeklickt, aber hat auch abgestimmt und es ist natürlich auch eingeladen. Finde ich auch was anderes als, genau nämlich wie du sagst vorhin, für ein Datum abzustimmen, damit dafür zu sorgen, dass das wahrscheinlicher das Datum wird, dann aber kurzfristig abzusagen.
Das ist schon scheiße.
Das ist schon so die schlimmste
dieser ganzen Varianten. Und gab es da eine gute Begründung, hypothetisch?
Man sei nicht in Hamburg, aber warum, weiß ich nicht.
Ja, schwierig. Okay. Aber vielleicht ist auch eine Lösung, einfach bei der Feier einfach nur zu sagen, wir machen eine Einladungsfeier. Und ich will bedanken uns bei euch. Einfach nur.
Ja, sagt, vielleicht.
Man das. Aber dann muss man antizipieren, dass
vielleicht
es solche Unholde gibt.
Vielleicht hat man darüber nachgedacht.
Und sich dagegen entschieden.
Und sich bewusst dagegen entschieden.
Wow. Ha,
könnte schon sein.
Solche Leute könnten Leute sein.
Okay.
Jetzt aber Pause.
Wir machen jetzt eine Pause und danach gibt es noch 20 wilde Minuten und dann ist Ende oder so.
Bis gleich.
Bis gleich.
Pause.
Pause Ende. Zurück sind wir in dieser Folge. Ich möchte kurz mit dir über 2 Sprichworte sprechen.
Ja, schieß los.
Und zwar einerseits, und das völlig ohne Kontext und auch ohne richtiges Ziel, aber das Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
Ja.
Wie findest du das?
Das benutze ich häufig.
Ja, ne? Ja. Ich nämlich auch. Und ich benutze nicht viele Sprichworte häufig, aber das würde ich schon sagen, gehört zu denen, die ich auf jeden Fall öfter im Kopf habe. Ich glaube, ich habe sie öfter im Kopf, als dass ich sie tatsächlich sage. Sie. Die Worte. Habe ich öfter im Kopf, als ich sie tatsächlich sage. Wie findest du das?
Ich benutze die manchmal, ich mag das gerne. Ich finde, das hat offensichtlich häufig Anwendungsmöglichkeiten. Und ich sage, manchmal benutze ich auch Sprichworte, indem ich nur Stichworte sage. Dann sage ich, ja, Teufel, Haufen oder sowas. Also das kommt vor, dass ich nur so das Passwort sage, dass ich daran erinnere.
Das Abkürzung. Ist mir noch nie aufgefallen.
Das ist ein Pass pro Toto.
Ach, das schon wieder.
Ja, ich mag das Sprichwort, weil ich kann es nicht begründen. Klar, ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass ich es nicht mag.
Aber es tanzt ein bisschen auf der Messerspitze. Aber ich frage mich vor allem, wo kommt denn das her? Also, man beschreibt ja damit in der Regel.
Also wer hat, dem wird gegeben.
Genau, wer hat, dem wird gegeben. Klassischerweise Leute, die viel Geld haben und dann legen die das an und kriegen mehr Geld, ohne dass sie arbeiten, als Menschen, die für ihr Geld arbeiten, sowas. Ja. Ne?
Oh, da fällt mir aber ein, das ist das absolut klassische Beispiel. Da würde ich das nie benutzen.
Mhm.
Ich benutze es immer, wenn es ein bisschen verdrehter ist.
Okay.
Also wenn es irgendwie einen anderen Anwendungsbereich ist, wo sowas passiert, dass.
Aber unterm Strich bleibt es ja so, dass etwas eigentlich Positives als Scheißehaufen bezeichnet wird.
Ja. Der Teufel scheißt immer auf den größten.
Und das dann, der Teufel hat seine Finger im Spiel, weil es ja da auch eine gewisse Ungerechtigkeit.
Weil dann Missgunst klingt ja auch.
Missgunst mit, oder? Wie aufgrund der Ungerechtigkeit.
Ja. Weil, also eigentlich ist es was Gutes, aber man verklärt es zu einem Haufen Scheiße, die ungerechterweise jemandem zugutekommt. Es ist eigentlich ein ziemlich neidisches Sprichwort.
Ja. Das stimmt. Wir sind offenbar neidische Menschen.
Wir sind sehr neidisch.
Also, wobei, du verdrehst es ja. Vielleicht machst du es ja umgekehrt.
Nee, nicht dass jemand ich den Sinn verdrehe, sondern dass ich es in Anwendungsbereiche transferiere, in denen es nicht klassisch behandelt wird.
Also wenn jetzt jemand mit AIDS-Diagnose Krebs bekommt, sagst du das nicht?
Nein.
Okay, gut.
Vielleicht doch. Ironie. Doch, könnte sein.
Ah, wirklich?
Okay. Also jetzt nicht. Nein, nicht, wenn es makaber und unangemessen wäre. Mhm. Aber so hinter verschlossenen Türen könnte es mir das schon mal rausrutschen.
Gut, da wo man nicht weggecancelt werden kann.
Ich habe eben einen Satz gesagt, irgendwie ich transferiere das in Anwendungsgebiete, in denen es nicht klassischerweise beheimatet ist. Irgendwie so war das.
Mhm.
Und da habe ich mir ganz kurz selber zugehört. Meine Frau sagt manchmal, du redest so seltsam. Du benutzt so seltsame Worte und Formulierungen und Wörter, die keiner benutzt, weil die so alt sind. Und ja, manchmal ist das so.
Mir ist es nicht mal aufgefallen.
Nee. Mit mir ist es aufgefallen.
Ja, ja, aber das spricht sehr dafür, dass ich nicht gut in dich hineingehört habe und vielleicht auch davon selbst geprägt ein bisschen selber so spreche ab und zu.
Aber es war präzise, was ich meinte.
Merkst du aber eigentlich, ich finde, das war eine sehr schöne Formulierung.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute denken, was ist das für ein Typ? Warum redet er so?
Warum kann er sich nicht vorher festlegen, ob er beim Umzug helfen kann? Aber das haben wir wirklich erschöpfend behandelt.
Wirklich erschöpfend behandelt.
Im letzten Schöne Grüße. Teil dieses Podcasts. Schöne Grüße. Und das zweite Sprichwort, da bin ich mir leider nicht ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht vor langer Zeit hier schon mal thematisiert habe, weil mich das schon seit bestimmt 10 Jahren
bohrt. Die Leute haben alles vergessen, die wohnen in TikTok.
Den Umständen entsprechend gut.
Ja, es geht mir den Umständen entsprechend gut.
Und das sagt man ja in der Regel dann, wenn die Umstände eher nicht gut sind.
Mhm.
Und
manche sagen sogar nur den Umständen entsprechend. Das finde ich auch eine gute Variante.
Nee, das finde ich, ist aber eine völlig andere Aussage.
Ist es.
Weil total. Wenn man jetzt jemanden fragt, der durch eine schwierige Lebensphase geht und ein aufrichtiges Interesse daran hat, wie es der Person geht, und dann sagt sie, den Umständen entsprechend gut. Und man weiß eigentlich, dass die Umstände dafür sorgen müssten, dass gut nicht zu erwarten ist.
Ja.
Dann passt das einfach
doch, doch,
nicht.
Doch, das passt deswegen, weil du möchtest sagen...
Für die Umstände gut.
Ja, es geht mir besser als du... Also man möchte sagen, wenn ich jetzt gut sage, dann ist das Quatsch, ja. Weil ich gerade AIDS aufs Krebs bekommen habe.
Ja.
Hast du das eben gesagt? War das dein Beispiel? Aufs Krebs.
Krebs aufs AIDS. Aber
Krebs aufs AIDS ja. bekommen habe. Dann würde die Antwort, es geht mir gut, ein blanker Hohn sein.
Absolut.
Aber man möchte sagen... Ich habe einen guten Umgang damit, ich habe Hoffnung, ich habe gute Momente.
Aber das Wort entsprechend macht das, verdreht es ins Gegenteil, weil das für mich in meiner Interpretation sagt, durch die diese Umstände,
so.
In denen ich mich befinde, die entsprechen ja, dass es mir gut geht.
An den Umständen gemessen.
Yes.
Das wäre korrekt.
So wäre es korrekt. Oder für die Umstände.
Entsprechend den Umständen kann man sagen, nee, du hast recht, entsprechend ist falsch.
Ja.
Es ist nicht den Umständen entsprechend. Es ist relativ zu den Umständen.
Es ist relativ zu den Umständen, exakt.
Ja.
Und nicht entsprechend. Also ja. es passt so, wie es
weißt
genutzt
du,
wird.
Vielleicht ist es ein Fehler, der entstanden ist aus, es geht mir den Umständen entsprechend.
Ja.
Schlecht. Also wie geht's dir? Ja, siehst du ja, ich habe gerade...
Ja. Ich habe das Gefühl, man sollte das nicht zu oft sagen.
Fleischwolf gelaufen
mit
oder so.
AIDS und Krebs. Ja.
Ich habe es nicht gesagt, aber du hast es nochmal gesagt.
Ja, ich hatte Sorge, dass du es sagst.
Nee, ich habe mir noch auf den Fleischwolf ausgewichen. Ja, vielleicht ist es daraus entstanden. Man hat aus einer eigentlich negativen Sache so, ja siehst du doch, es geht mir scheiße, einfach das gut angehängt.
Und schon passt es.
Und schon passt es nicht mehr.
Es ist ein Oxymoron.
Eine Katachese.
Jetzt wird es langsam peinlich.
Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, die Katharina.
Es ist doch aber trotzdem interessant, dass sich das so hält. Und dass dann nicht mehr Leute drüber stolpern. Ich würde das niemals sagen.
Ich bin noch nie drüber gestolpert.
Dann ist es womöglich echt das erste Mal, dass ich das im Podcast erwähne. Aber kannst du das jetzt nachvollziehen,
ja.
dass mich das beschäftigt?
Ich muss noch mal länger drüber nachdenken, ob die Bedeutung des Wortes entsprechend nicht doch...
Ich wäre dir dankbar, weil das würde mir helfen, das Closure zu finden.
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die man auch mit ChatGPT besprechen kann.
Ja. Stimmt.
Oder mit mir, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe.
Okay.
Und heimlich mit ChatGPT. Mich mit fremden Federn geschmückt habe. Ich habe mich mit künstlich intelligenten Federn geschmückt.
Das war mein kurzes Segment zum Thema Sprichworte.
Das machen sehr viele Leute. Ne?
Ja,
das Ding.
Halbe Studierendenwelt zum Beispiel.
Ja, aber die müssen das halt schon so gut machen, dass es auch wieder ein Effort ist. Also kannst du da.
Auch ein Wert an sich.
Ja, wenn du das gut fällst.
Gut zu verbergen, dass man eigentlich alles von KI hat.
Und die es gut verbergen können, die sind eigentlich auch in der Lage, es von sich aus schon gut zu machen. Und die sparen sich dann einfach nur Fleißarbeit. Und Fleißarbeit sollte man sich immer sparen, wenn man
ja.
kann. Ich habe nochmal ein klassisches Belebu-Podcast aller Weltsproblem. Haushaltsproblem.
Oh, herrlich.
Die Dusche.
Die Dusche.
Es muss ja einen technischen Grund geben. Aber der muss überkommen werden, dass man, wenn man in einer Dusche steht, die eine Kombination aus Dusche von oben und Handdusche hat.
Dusche von oben und Hand, also so wie
Brause, Handbrause
und Regendusche. So,
dann hast du diesen Hebel, mit dem du umschalten kannst.
Ja.
Und in der unteren Stufe, also in der klassischen Badewanne ist es so, wenn da unten ist, fließt das Wasser in die Badewanne, wenn du hochziehst, kommst du aus der Brause.
Jo.
Es gibt aber auch Duschen, die funktionieren so, und das hatten wir nämlich in Paris. Wenn du sie anmachst, kommt es aus der oberen Dusche und wenn du ihn hochziehst, kommt es erst aus der Brause.
Ja.
Das ist einfach totale Scheiße, denn das Wasser kommt ja immer kalt raus.
Mhm.
Du hältst ja extra die Brause weg, damit es warm wird und du dich dann abduschen kannst, als ordentlicher Warmduscher. Ich verstehe nicht, warum sowas hergestellt wird. Und das wirkt auch, dieser Hebel, dieses mechanische Umschalten.
Wäre auch so ein Knopf wie bei der Badewanne?
Ja.
Ja.
Das wirkt aus einer anderen Zeit, als wenn man ins Museum geht, wo meine Urgroßmutter gelebt hat, finde ich.
Also, würdest du dir eher eine Welt wünschen wie in Amerika, wo es eigentlich immer nur die eine Variante gibt, wo es keine Handdusche gibt? Nein, würdest du natürlich nicht, weil das Problem damit nicht gelöst wäre. Also, das Problem ist ja tatsächlich deswegen kein Problem, weil wenn du vertraut bist mit der Armatur, dann ist es sehr einfach, einen Handgriff zu finden, der gleichzeitig den Knopf hochhält und, und das Wasser
anmacht. Aber es wird ja nur oben gehalten, wenn das Wasser an ist. Das heißt, du musst ihn hochhalten und das Wasser anmachen und gleichzeitig die Brause in der Hand halten und die Brause von dir weghalten.
Das meine ich ja. Ist doch egal, in welche Richtung du die Brause
hältst. Nein, wenn du sie auf dich hältst, hast du ja das gleiche Problem.
Ja, aber es ist ja nicht mehr
Aufwand. Nein, du musst darauf achten.
Ja, natürlich muss.
Also es ist ja so,
so viel Hinleistung.
Nein, ich halte die Brause, guck mal, ich habe hier die Bierflasche. Ich halte die Brause von mir weg. Du musst dir vorstellen, dass hier der Kopf rauskommt.
Ja,
und jetzt öffne ich das Ding, muss aber gleichzeitig und muss möglicherweise das so machen und dann muss ich noch um. Also es ist einfach völlig überflüssig.
Es ist, das ist wirklich, meine ich ja, nur ein Problem, wenn du nicht vertraut bist mit der Armatur. Das kann ich dir jetzt aus erster Hand sagen, weil jetzt gibt's nicht dieses Regenduschen-Phänomen bei mir zu Hause, aber auch da klassische Badewanne, wie du sie gerade beschrieben hast. Und irgendwie challenge ich mich immer selber unter der Dusche, dass möglichst wenig Wasser aus dem Hahn nach unten läuft. Ich weiß nicht warum.
Kann ich voll verstehen.
Macht mir irgendwie Spaß.
Kann ich voll verstehen. Vielleicht auch, weil dann Spritzwasser auf die Füße kommt, was unangenehm ist.
Nee, damit hat das nichts zu tun. Die Füße sind ja relativ unempfindlich, was Temperatur angeht. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, 2,5 Monate ungefähr wohne ich in dieser Wohnung und mittlerweile habe ich halt den Handgriff rausgefunden, mit dem ich das locker mit einer Hand machen kann. Das heißt, in der rechten Hand halte ich die Brause natürlich von mir weg. Das dauert, also das ist jetzt keine Gehirnleistung, die mir das
abverlangt. Nee, ich mache das mit der Hand, mit der ich die Brause halte, da halte ich dann das Ding hoch. Ich mache das nicht mit einer Hand.
Ja, das brauche es nicht, wenn du geschickt bist mit deinen Fingern.
Okay, du hebst das Ding, ach ja, stimmt, du hebst den Knauf hoch und dann mit dem Daumen zum Beispiel, kannst du das hochdrücken.
Genau, das hängt halt von
der Armatur. Du kannst einen Workaround dafür finden, dass wir im Jahr 1711 leben. Aber warum leben wir im Jahr 1711?
Also ich glaube,
warum ist das technisch so?
Es ist ja bestimmt nicht bei allen so. Das wird wahrscheinlich dieses spezielle Modell gewesen sein.
Ja, was für ein blödes Modell. Das muss doch aussterben.
Der Markt regelt. Vielleicht gibt es das nicht mehr.
In Paris schon.
Es gibt in Paris auch öffentliche Toiletten, wo es keine Toiletten gibt, sondern nur ein Loch im Boden.
Das ist schick.
Das ist unpraktisch.
Ja, ist mir nicht widerfahren. Ich war aber auch auf keiner öffentlichen Toilette.
Habe ich noch ein Foto?
Ich bin wirklich ungefähr an 6 öffentlichen Toiletten vorbeigekommen, die alle gesperrt waren.
Musste man das gleiche Phänomen wie bei den Spielplätzen? Ist da auch ein Kind gestorben?
Und ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall noch bevor Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen hat. Also daran kann es nicht gelegen haben.
Warum?
Kann ja sein, wenn die feiern, dann reiern die alles voll und rödeln und vandalieren und dann sind alle öffentlichen Toiletten hinterher defekt. Defekt, auch in Französisch. Ich bin ja gerade auf deinen Fuß getreten.
Das macht gar nichts.
Ich dachte, es wäre der Stuhlboden.
Ich hab doch Schuhe an.
Ja, das ärgert mich auf jeden Fall. Und ich verstehe das nicht. Und das ist so altbacken. Dieses hebt den hoch, dann rauscht das Wasser lang und dann hält das. Es muss ja so sein, dass das Wasser hält dann
das ist interessant.
Das Ding oben. Ne? Sonst fällt es wieder runter von der Schwerkraft.
Richtig.
Hier. Also eigentlich genial.
Ich habe ein Foto gemacht am 28. Dezember 2011 von einer öffentlichen Toilette in Paris.
Wieso? Hast du geklaut? Ja, hast du geklaut.
Nein, das ist auf dem Handy drauf.
Auf dem Handy sind Fotos von 2011?
Ja.
Du hast 14 Jahre Fotos auf deinem Handy?
Das älteste Foto ist vom 27. Januar 2011. Das habe ich auf dem Handy. Selfie.
Aber ich kenne das Foto.
Ja, war mein erstes Selfie vielleicht.
Aber warum? Du hast doch seitdem ganz viele Handys gehabt.
Ja, immer iPhones.
Und immer übertragen von einem aufs nächste.
Ja.
Lokal.
Ja.
Warum? Und wie viel Speicher ist da drauf?
Also man muss dazu sagen, dass ich relativ fleißig auch lösche.
Aha.
Fotos lösche. Ich habe 5.141 Fotos.
Seit 2011?
Ja.
Das ist ja nichts.
Ne, ich lösche wirklich konsequent.
Das habe ich pro Jahr. Ah, oh, scheiße. Jetzt ist das wieder da unten in dem... Ich muss erst den Laptop aufklappen und zuklappen.
Musst du nicht.
Ich schätze, ich habe das 15-fache.
Aber doch nicht alles auf deinem Handy.
Nein, eben nicht, weil
das
so
sind doch, ist. Ja, das sind doch nicht nur Handyfotos, von denen wir hier gerade sprechen.
Doch.
Ja, nur Handyfotos?
Ja.
Ja, stimmt, du machst super viele Handyfotos. Ich mache ja nicht so viele.
Ja.
Ich mache ja wirklich nicht viele
Fotos. Ich habe jetzt endlich eine Cloud für die Fotos.
Glückwunsch.
Ja.
Komm im Jahr 2019.
In einem Jahr ist das Jahr 2016 10 Jahre her.
In einem halben sogar schon.
2006, 20.
Was willst du damit sagen?
Ach, nix. Das ist immer der gleiche langweilige Take. Der so immer gleiche, was ist, glaube ich, der beliebteste Take?
Ja, weil alle irgendwie damit relaten können.
Passage of time, wir werden alt. Das ist eigentlich nicht, hätte man wirklich nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Wirklich ernsthaft, glaubt man nicht daran, dass das 10 Jahre her ist, dass es 2016 war. Ist das erstaunlich? Hat man nicht 10-mal Silvester und Weihnachten erlebt und Geburtstag gefeiert?
Ja, aber es blendet ja alles so zusammen.
Geht die Zeit wirklich schneller umgefühlt als vor 10 Jahren?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Ja, hast recht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist aber immer so erstaunlich, immer wieder.
Ja, weil man das Gefühl hat, und ich glaube, das ist der Bias der eigenen Wahrnehmung, man hat das Gefühl, dass sich das halt immer weiter beschleunigt. Also, dass es progressiv immer schneller wird, was man, also wie schnell subjektiv die Zeit vergeht. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass es einfach immer noch so ein bisschen im Vergleich zu dem, wie es einem als Kind vorgekommen ist.
Man hat immer denselben Referenzrahmen.
Genau, das ist die Blaupause. Huch. Und dann denkt man, oh Gott, also als ich damals 15 war, habe ich das Gefühl, ich habe schon so und so lange gelebt. Und was jetzt 15 Jahre her ist, ist halt irgendwie halt nicht so lange her gefühlt. Und tatsächlich sind es halt die 15 Jahre. Ein erster Referenzrahmen von 15 Jahren war halt diese unfassbar lange Zeit.
Ich glaube, Menschen sind eigentlich nur darauf ausgelegt, so 45 Jahre alt zu werden.
Ist ja so.
Und danach gibt es einfach nichts Neues mehr im Leben, außer du bemühst dich aktiv drum.
Mhm.
Du suchst dir neue Erfahrungen.
Und in dem Prozess bist du gerade.
Vielleicht, ich habe den Eindruck. Das ist jetzt die Klammer dieser Episode. Wirklich, ich stoche an diesem Nebel noch ein bisschen rum, aber da ist was.
Aber in freudiger Erwartung.
Ja.
Du setzt große Hoffnung in
die Gruppe. Ich habe mich neulich mit meiner Nachbarin unterhalten, die ist, weiß ich nicht, 20 Jahre älter als ich, 25 Jahre älter als ich ungefähr vielleicht. Und das war so nett, irgendwie... ich weiß gar nicht mehr warum, es war früher, ich saß irgendwie vor meinem Haus... Und sie kam dazu und hat sich einfach dazugesetzt. Und wir haben irgendwie ein bisschen gequatscht. Ich weiß nicht genau, wie es zustande kam. Und da ging es um ihren Blick auf ihre verschiedenen Lebensphasen. Und sie hat gesagt, eigentlich war so die Zeit von, ich weiß nicht, ich glaube, es war 40 bis 50, bisher die beste. Weil sie... das Gefühl hatte, dass sie sich da total selber gefunden hat. Dass sie wusste, dass sie sich bestimmte Sachen nicht mehr geben lassen muss, auch innerhalb der Familie und mit Freunden und bei der Arbeit. Dass sie also sehr stabil war in dem, was sie kann und wer sie ist. Und aber auch einfach immer noch total aktiv und sich so richtig ihren Raum, der zu ihr passt und der ihr gefällt, erarbeitet hat. Und das war... ich denke da ganz häufig drüber nach. Und das war nur so ein Moment von 10 Minuten, wir sitzen da und quatschen so ein bisschen. Und da habe ich auch nochmal, ich habe ja letzte Folge, glaube ich, schon so viel über Community und jetzt war gerade wieder eine Studie darüber, dass Einsamkeit die größte Gefahr für die Demokratie ist.
Oh.
oder nicht die größte, Donald Trump ist die größte Gefahr für ihn, aber eine, Peter Thiel ist die größte, der Imperator. Und das passt ja voll zu meinem aktuell für mich so entdeckten Ding, dass wir mehr in Kontakt kommen müssen. Und ich hätte mich ja einfach nie, wenn das jetzt nicht meine Nachbarin wäre und wir uns so kennen, das wäre nicht zustande gekommen. Mhm. Aber diese Begegnung hat mich voll, das war jetzt keine große Weisheit, die sie mir gegeben hat, aber irgendwie hat die mir einen Turn gegeben und einen guten Blick nochmal. Und da habe ich nochmal gedacht, wir brauchen mehr Vermischung von Menschen. Wir müssen mehr Menschen Angebote zur Perspektive wechseln. Und ich habe mich nicht kritisiert gefühlt. Ich habe mich auch vorhin nicht kritisiert gefühlt.
Siehst du? Also eigentlich ist es doch nicht die perfekte
Es war es kein Euphemismus. Du hast recht. Es war ein Angebot zu einem Perspektivwechsel.
Ja. Siehst du? Du hast versucht, das zu simplifizieren.
Habe ich versucht. Mit mir, mein Freund. Allerdings habe ich vorhin, war es keine neue Perspektive für mich, weil ich sie schon kannte. Und schon eine Meinung.
Ich habe ja auch nicht den Angebot. Anspruch erhoben, dir jetzt die Augen zu öffnen.
Nein, hast du recht. Aber das war irgendwie schön, das zu hören.
Manchmal ist das schön, um jetzt nochmal ganz kurz über mich selber kurz zu sprechen, so festzustellen, dass meine teilweise sehr exakte Wortwahl auch immer verschiedene Ebenen bedient und trotzdem das aussagt, was ich aussagen möchte. Und im normalen Alltagsgespräch, wenn Dinge nicht nochmal semantisch auseinandergenommen werden, fällt das oftmals gar nicht auf.
Gar nicht verstehen. Das brennt vor die Säue.
Ja.
Also zumindest ist es so, es ist ein Lack of Appreciation für eine Sache, die du gut kannst und die auch eine Wirkung hat.
Ja.
Die einen Unterschied macht.
Ja, richtig. Aber der wird halt nicht immer bewusst wahrgenommen.
Nee, das ist so wie subtile Sachen. Geil, Musik im Film. Merkst du gar nicht, dass sie spielt, aber sie tut so viel dafür. Und wenn sie weg ist, denkst du, huch, was habe ich denn jetzt für ein skurriles YouTube-Video gefunden, das irgendwelche Filmklassiker ohne Musik mehr zeigt.
Ja.
Und das ist ein heftiger Effekt.
Das ist wirklich ein heftiger
Effekt. Es ist ein heftiger Effekt. Oder natürlich die ganz lustigen Videos, die andere Musik darunter legen unter Trailer und dann ist das ein ganz anderes Genre.
Richtig. Ich fühle mich sehr gesehen, wenn du das so sagst. Das ist ein guter Vergleich. Aber ich finde nicht, dass es Perlen für die Sau ist.
Wir sind schon wieder bei Thorsten Frings.
Bei Thorsten Frings?
Ja.
Der Zuverlässige, der in der Mitte alles zusammenhält. Der nur dann auffällt, wenn er negativ auffällt.
Ja. Wenn du ihn mal verhaspelst. Sie zeigen alle Finger sofort
auf. Das passiert relativ oft. Aber das ist nämlich das Ding, wenn es halt nicht flächendeckend wahrgenommen wird, sondern einen sehr speziellen, nischigen Connoisseurkreis hat. Und da würde ich dich zuzählen und sonst nicht so viele Leute.
Ich bin ein Kreis.
Du bist ein sehr kleiner Kreis. Nee, vielleicht gibt es noch ein paar andere. Aber das reicht mir schon. Das reicht mir schon zu wissen, dass ich mir das nicht nur einbilde.
Das ist auch so, wie wenn ich meine Videos schneide und du sagst, ha, da hast du aber einen guten Gag mit deinem Schnitt gemacht. Und ich sage, geil, das hat irgendjemand bemerkt.
Mhm. Dann muss ich mir mal angewöhnen, dir das noch öfter rückzumelden, weil ich das ist eher die Ausnahme. Ich nehme da viel
Gag-Ebene. Ich weiß das. Ja. Also die Beispiele, die du mir gibst, zeigen mir, dass du das alles siehst. Freue ich mich trotzdem. Vielleicht kommt daher auch eine Liebhaberei zur Orthographie.
Ja,
vielleicht. Also es ist zumindest verwandt, dass du siehst, dass exakte Sprache und korrekte Ausdrucksweise einen guten Unterschied für
dich machen. Ja, einen Mehrwert hat, den aber wiederum viele Leute gar nicht so wahrnehmen und appreciieren können. Und es hat auch leider den Nachteil, dass wenn Menschen nicht so gut können, aber wenn die das gar nicht können und sehr lange brauchen und sehr viele Worte, um Dinge, die ich oder wo ich mir wünschen würde, dass sie schneller auf den Punkt gebracht werden, dann wird man irgendwann ungeduldig.
Ja.
Das ist auch nicht schön. Nee. Das ist auch für einen selber nicht schön, aber das macht auch irgendwie eine schlechte
Gesprächsatmosphäre. Oh Gott, das Gefühl kenne ich auch von beiden Seiten.
Mhm.
Sowohl, dass ich ungeduldig werde, ich falle auch so vielen Leuten ins Wort. Auch im
Podcast. Was?
Und aber auch, dass ich da sitze, und es ist wieder meine Frau, wir können nicht um den heißen Brei herumreden, und ich sage, und sie wird ungeduldig. Bei mir. Weil ich so, also gut, ich rede mich häufig um Kopf und Kragen und aber trotzdem ist das manchmal schwierig auszuhalten, das so von der Seite gespiegelt zu bekommen. Aber auch gut, jetzt hören uns irgendwelche Leute zu, die merken, wie wir hier darüber reden, wie toll wir uns und wie wichtig uns das ist und dass andere Leute das gar nicht merken und wie superior wir in unserer Ausdrucksweise sind. Und dann denken die, die benutzen Anglizismen, die stammeln rum, die haben die Hälfte meines Wortschatzes. Was sind das denn für Aufschneider?
Ich würde nicht sagen superior. Aufschneider ist ein schönes Wort. Chapeau. Ich würde nicht sagen superior, sondern es ist einfach ein anderer Style.
Ja.
Und
das stimmt, superior gibt's nicht.
Also ich glaube schon, dass es manche Leute so wahrnehmen, aber das ist jetzt nicht mein Gefühl zu dieser Thematik. Nein. Also wenn, es ist nur halt manchmal, es gibt manchmal Momente, wo ich mir eine effektivere Kommunikation mit meinen Mitmenschen wünschen würde. aber genauso weiß ich, dass das jetzt auch wirklich eine Nischenfreude ist, über die wir hier reden. Ja. Und sie klingt sehr arrogant, glaube ich, für.
Das wollte ich gerade sagen, mit der hören uns jetzt die Leute zu, die ja, so nicht drauf haben. Klingt gerade arrogant, aber ist nicht so gemeint.
Guck mal, das habe ich jetzt so hinnehmen. Wieder sehr kurz zusammengefasst, was du davor sehr wortreich versucht hast, darzustellen.
Ja, wo kommt mein Wortreichtum her? Warum brauche ich das? Ich will immer alle Eventualitäten abdecken, alle Widersprüche jetzt schon einfangen.
Nee. Also das mag mit ein Grund sein, aber ich glaube, das größere Problem ist, dass du halt häufig beim Denken sprichst.
Ja.
Und ich warte in der Regel, bis ich meine Gedanken ein bisschen geordnet habe und spreche dann erst.
Das stimmt. Ich habe gerade ein YouTube, oh Gott, das darf ich jetzt schon wieder nicht erzählen, aber es ist lang genug her. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, das die Schauspielerei von Patrick Stewart und William Shatner gegeneinander analysiert. Die
Jean-Luc Picard, genau.
Und James Tiberius Kirk. Und genau darin den Unterschied sieht. Du bist Captain Picard und ich bin Captain Kirk. Picard denkt und redet dann auf den Punkt. Und Kirk ist schnell, also der kommt die Worte schneller als die Gedanken und er muss sich dann immer wieder bremsen. Daher kommt auch dieses immer wieder parodierte Art zu sprechen. Und beides ist irgendwie, passt sehr gut zu den Figuren und ist beides auch eine coole Technik und eine besondere Art zu Schauspielern. Normalerweise sagen immer alle, der eine kann es, der andere kann es nicht, aber der war sehr viel.
Das meine ich mit nicht superior.
Genau. Zu Kirk, Picard ist nicht superior gegen Kirk, auch, naja, doch ist er schon, aber.
Aus anderen Gründen.
Aus anderen Gründen.
Frisur.
Superior Frisur, auf jeden Fall.
Der klassische Kranz.
Ja, ich denke beim Reden.
Ja.
Absolut. Ich könnte gar nicht denken, bevor ich muss. Ich denke auch beim Schreiben. So habe ich früher Klausuren in der Schule geschrieben und an der Uni.
Beim Schreiben ist das bei mir auch so.
Ich habe den Stift angesetzt und es ging los. Und es ist ein flüssiges, ein gegenseitiges Geben und Nehmen zwischen Gedanken und der Tätigkeit des Aufschreibens oder des Sprechens.
Ich schreibe ab und zu meiner Frau Briefe, anlassbezogen.
Ja.
Und ich merke jedes Mal, dass wenn ich mich dann hinsetze das schreibe, dass ich mir jedes Mal denke, hätte ich mir vielleicht vorher Gedanken darüber machen sollen, was ich da eigentlich reinschreiben will, aber ach egal, wird schon irgendwie. Wird schon. Und dann schreibe ich und ich würde sagen, bisher ist es immer was geworden.
Gut gemacht.
Ist ein Skill, sowas zu können und das wünschen sich bestimmt viele Leute und ich nutze das kaum.
Ich habe mir neulich mal versucht vorzustellen, ziemlich anderes Thema, aber doch verwandt, ob ich, wenn ich aufschreiben müsste, die Buchstaben auf der Tastatur.
Ja, würde ich nicht können.
Wie gut ich damit liegen würde. Ich quert weiß ich und dann wäre es vorbei.
Querti weiß ich.
Nee, ist falsch. Querzui.
Ach ja, guck mal. Querti ist amerikanische Tastatur.
Querzui opü. Ast würde ich auch noch hinkriegen mit dem WSD, aber G-H-J-K-L-Ö-E, ne. Niemals wäre ich darauf gekommen, dass da das G ist.
Ja, ich weiß nicht.
Und ich kann komplett blind schreiben.
Ich kann auch komplett blind schreiben und ich könnte mir vorstellen, dass man das damit wirklich, wenn man sich viel Mühe gibt und Zeit, ne?
Dass es abgleicht.
Genau, wenn man dann so sich versucht, ein Wort vorzustellen, dass man dann tippt, dann weiß ich halt, ich weiß, wo das T ist, das I und das M, ziemlich safe, weil das halt Tim ist und ich das schon häufig geschrieben habe.
Ich dachte gerade, wir hätten deinen Namen verraten.
Nein, gedoxt, wir müssen es piepen.
Aber, Tim, versuch mal eine Tastatur zu erfüllen, die nicht da ist.
Ich
auch nicht.
Das geht nicht.
Schreib mal Sachsen.
Ich finde.
So grob kriegt man es hin.
Ja,
ne?
Doch. Das
sagt.
Doch. Das geht.
Nee. Ich habe dahin gehauen aufs I. Und auch nicht aufs A.
Also, ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist, aber ich. Zumindest.
Ich habe irgendwo hier oben was gemacht.
Bei Sachsen?
Ja. Aber wenn ich hier bin, passiert mir das nicht.
Nee. Ich bin, die rechte Hand ist nur beim Haar.
Die rechte Hand des Teufels.
Genau. Der immer kommt auf den größten Häufen, auf den Scheiß.
Auf den größten. Wir haben wieder viele Themen heute zusammengebunden.
Finde ich auch.
Peter Thiel und
also, man kann einfach mal kurz zusammenfassen. Ich bin bekannt dafür, das gut zu können. Wir sind die Allerbesten.
Und ich finde es schön, nachdem wir heute so ein kleines Störgefühl hatten und eigentlich nicht mehr richtig wussten, ob wer von uns Paul McCartney ist und wer George Harrison, muss ich sagen, jetzt wenn wir hier dabei sind.
Du bist, ne? Auf jeden Fall Paul McCartney.
Ich bin Paul McCartney, du bist George Harrison?
Ja.
Ja, stimmt schon.
Also wenn das die beiden zur Auswahl sind, finde ich das sehr klar.
Bist du Dollar ein anderer Beatle?
Ringo. Als
George Harrison bist du...
Ich sehe mich
das kam so schnell und klar.
Ich habe mir da schon durchaus Gedanken drüber gemacht. Vorhin, als du das gesagt hast, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht und habe schon überlegt, das zu thematisieren, wer denn wer ist. Oder warum denn gerade die beiden.
Und bin ich Paul McCartney oder bin ich John Lennon?
Du bist Paul McCartney.
Ja, ich bin Paul McCartney. Das stimmt leider. Bin ich lieber John Lennon? Nee.
Nein, auf gar keinen Fall. Du verachtest John Lennon.
Nein, ich verachte John Lennon.
Nee, aber als Paul McCartney.
Ich habe mich, ach so, als Paul McCartney verachtet. Nein, der verachte ihn einfach nicht mehr.
Nicht. Der hatte seine Zeit, ja.
Der hatte die Zeit der Verachtung. Was wollte ich sagen?
Weiß ich nicht, wir sind völlig wieder all over the place.
Ach so, ich wollte sagen, dass ich mich jetzt wieder so fühle, als wären wir einfach
gut befreundet. Füße reden hier echt an. Weißt du noch, das ist...
Illusion ist perfekt.
Es ist gar nicht so lange her, als ich hier noch gewohnt habe, dass es ab und zu mal Situationen gab, wo ich dachte, ich darf jetzt nicht mit dir sprechen, weil ich möchte das mit dir im Podcast besprechen. Und jetzt sprechen wir gar nicht mehr miteinander, außer im Podcast.
Ja.
Auch okay.
Funktioniert auch.
Also aktuell
das Leben geht weiter.
Gut. Solange wir das noch haben, ist doch gut.
Vielleicht gehen wir bald mal wieder...
Bowlen. Haben wir das schon mal, zusammen gebowlt? Ich kann mich gerade nicht erinnern.
Ja, habe ich jedenfalls schon mal zusammen gekegelt.
Gekegelt weiß ich auch. Ist auch nicht so lange her.
Ich glaube, wir haben noch nie zusammen gebowlt.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Zu zweit und dann gibt es Behrensen Plum.
Oh Gott.
Das servieren die dann ja immer, wenn man einen neuen Kegel umhaut.
Dann ist man beim Kegeln.
Aber beim Bowlen gibt es 10?
Ja. Okay. Also wenn die immer bei 9 schon mit dem Behrensen Plum hier gekommen würden. Das wird sich nicht halten, das Geschäftsmodell. Fürchte ich.
Bei 10 gibt es kein Plum mehr, da gibt es was Ordentliches.
Nee, da gibt es nichts. Ich war jetzt durchaus ein paar Mal Bowlen in den letzten Jahren.
Wirklich?
Ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren 3 oder 4 Mal.
Ich war lange nicht Bowlen. Wir waren mehrfach zusammen Kegeln.
Ja.
Aber nie bowlen.
Nie bowlen.
Aber das mit dem Plum ist eine echte Erfahrung aus meinem Leben.
Aber beim Kegeln sicherlich und nicht beim Bowlen.
Nee, beim Bowlen.
Wirklich beim Bowlen.
In Wandsbek, in dieser großen Halle.
Ja, ich weiß.
Und dann gab es Night Bowling mit Party und dann gab es Ding, ja. Ding, Ding und dann kam der Plum.
Ach was.
Furchtbar. Okay. Der Plum, oh Gott, Alter, das ist wirklich das Letzte.
Das ist Plumberry?
Das ist Pflaume.
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 Was
ist denn Plumberry?
Ist das nicht der englische Begriff für Pflaume?
Nee, Plum ist der englische
Begriff für Pflaume. Heißt es nicht? Gibt es nichts, was Plumberry heißt?
Ich kenne keine Plumberry. Ich glaube,
es gibt Plum. Kannst du mal googeln? Nee, kannst du nicht, weil das geht hier auf.
Ja, und da habe ich den Flugzeugmodus.
Ja, es gibt auch Plumberry.
Du kannst googeln.
Ich google mal. Unterhalte mal unsere Fans.
Es gibt Raspberry, es gibt Strawberry, es gibt... mir fallen keine anderen Berries ein. Elderflower.
Plumberry ist eine Farbe. Eine Art von Beerenfarbe mit einem Hauch von Pflaume.
Es ist nur ein Hauch. Der Hauch ist die Pflaume und der Großteil ist Berry. Da müsste es doch eigentlich Berryplum heißen.
Warte mal.
Berry.
Pflaumenbeere.
Was ist denn eine Pflaumenbeere?
Vielleicht ist Pflaumenbeere der eigentlich richtige Ausdruck für Pflaume.
Pflaume?
Eigentlich ist es Pflaumenbeere.
Könnte man dann auch so auf die Beschimpfung ausweiten. Ey, du Pflaumenbeere.
Plumberry ist kein bekanntes Wort im Deutschen. Es könnte sich um eine Kombination aus scheißegal.
Also, das können wir nicht auflösen.
Können wir nicht auflösen. Alles über Plumberry.
Inzwischen werden virtuelle englische Worte mit virtuellen deutschen Worten übersetzt, weil einfach das ganze Internet spinnt. Das ist zu doll. Wann kommt die Befreiung vom Internet? Es muss doch mal eine Bewegung geben in der Gesellschaft, die sagt, stopp, so ähnlich wie es so antireligiöse oder Anti-Haustier-Bewegung gibt, dass mal eine Bewegung sagt, das Übel ist das Internet. Wir schalten uns ab und wir kehren zurück und hauen wieder mit Steinen auf Werkzeuge. Nicht ganz so extrem.
Mit Steinen auf Werkzeuge.
Also mit Steinen auf Steine, um Werkzeuge herzustellen. Aber weißt du?
Ich weiß.
Das fehlt mir. Das müsste von der Jugend kommen. Die Generation Alpha schmeißt ihre
Hände aus dem Fenster. Ja, das machen sie ja tatsächlich wohl. Habe ich durch. Also nicht, ja? Dass sie das wegschmeißen, aber dass sie irgendwie keinen Bock drauf haben, irgendwie ständig ein Handy in der Fresse zu haben. Das soll wohl sich ein bisschen abzeichnen, zumindest hier bei uns.
So wie die Straight-Edge-Bewegung ohne Alkohol und so.
Ja, aber was es ja wirklich gibt mit immer größerem Zulauf, ist eine Bewegung, die sich für deutlich mehr Regulation im Internet ausspricht.
Ja.
Um halt diesen ganzen Fake-News-Scheiß auch so ein bisschen zu bewegen.
Genau so regulieren wie das echte Leben.
Ja, genau. Weil das weiß halt noch, mittlerweile das echte Leben ist.
Ich weiß noch, dass ich damals in den guten 2000er Jahren, die goldenen Jahre unseres Lebens, da hatte ich diesen
Gedanken. Sind schon ganz schön lange her, ne?
Da hatte ich genau diesen Gedanken, dass ich dachte, krass, das Internet ist ein komplett freier Raum.
Ja.
Genieß es, solange du kannst.
Oh, echt?
So ich hatte diesen Gedanken, dass ich dachte, das kann nicht gut gehen, aber jetzt sind wir noch unterm Radar. Wir die Nerds.
Ja, ich habe gerade auch neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, wie geil einfach die Zeit von Imule und Idonki und Kazaa war.
Man hätte einfach diese ganzen Leute nicht reinlassen dürfen, die jetzt im Internet sind. Man wusste es doch vorher. Das war eine verschworene, kleine, gute Community. Das Internet bestand im Wesentlichen aus illegalen Downloads, Star Trek und Pornos.
Und trotzdem schon damals als Forum für Menschen, die irgendwie sehr abgeschieden von der restlichen Gesellschaft sich irgendwie vernetzen konnten über weite Distanzen.
Was,
und sich
wunderschöne, nicht mehr so allein gefühlt haben. Was für wunderschöne Geschichten das Internet bietet, was für tolle soziale so. Aber es war damals schon klar, in dem Moment, wo du das Tor öffnest und alle reinlässt, ist es vorbei.
Ja, und vor allem so die größten Monopole der Industriegeschichte.
Ja.
Einfach zulässt.
Ja.
Unreguliert.
So geht's nicht weiter. Tötet Sweetie, schalt den Fernseher aus, Sweetie? Und geh jetzt mal raus, mach das Fenster aus, auf und schmeiß dein Handy raus. Bo Flower.
Tötet Sweetie?
Tötet Sweetie. Sweetie. Sweetie.
Sweetie?
Sweetie war das Jumba Küken. Und Bo Flower hat einen geilen Rap-Song gemacht, der hieß Tötet Sweetie. Und das war der Refrain, den ich gerade rezitiert habe.
Gerade ganz tief.
Schalt in den Fernseher aus und geh jetzt mal raus. Mach dein Fenster auf und schmeiß das Handy raus. Und dann hat er gerappt. Der gute Bo Flower.
Bo Flower, rest in peace.
Oder der ist alles nicht Gute. Tot.
Dann
wir gucken gleich nochmal, ob es das Video noch.
Ja, da freue ich mich drauf. Da kommt jetzt wirklich ganz tiefe Erinnerung.
Ist es gleich 23 Uhr.
Ja, wir müssen aufhören.
Wir sind alte Männer und müssen unsere Zehennägel kursiv frisieren.
wirklich toll, wie wir das mit der Rhetorik können.
Und das machen wir jetzt. Rhetorik, das Haar kommt hinterm R. Ich weiß es genau. Ich habe es oft genug nachgeschlagen.
Denn das bedeutet viel Arbeit, so zu sein wie wir.
Und dann denke ich nämlich immer, ja, ist ja auch klar, das heißt ja nicht Rhetoric.
Rhetoric.
Das ist, glaube ich, meine Eselsbrücke da geworden.
Kleine Stolperfalle an der Stelle, das Wort empathisch, was ich sehr häufig lese und sehr häufig leicht falsch geschrieben lese. Buchstabier mal empathisch.
E-M-P-A-T-H-I-S-C-H.
Mhm. Und relativ viele Leute schreiben E-M-P-H.
Ja, es ist ja aber nicht emphatisch.
Nee, aber das Wort gibt es auch.
Emphatisch.
Es gibt das Wort emphatisch.
Ah.
Und ich habe es gegoogelt und schon wieder vergessen, was es bedeutet. Heißt. Aber es bedeutet etwas, was nicht emphatisch ist, also weit weg davon. Aber es hat eine eigene Bedeutung und ich dachte immer, das Wort gibt es überhaupt nicht.
Ja.
Aber gibt es.
Emphatisch habe ich mir auch mal eselsbrücklich gemerkt. Ich gehe häufig übers Englische.
Ja,
Empathy. Sympathy.
Mhm.
Es ist nicht Empathy. Ja. Jetzt doch hier, komm, für unsere ZuhörerInnen, auch obwohl es schon 23 Uhr ist, was heißt emphatisch?
Mit Nachdruck oder eindringlich.
Oh. Ich habe emphatisch Empathie gezeigt. Gibt es irgendwelche Konstruktionen?
Es ist aber trotzdem in der Regel nicht gemeint.
Ich habe noch nie das Wort emphatisch gehört.
Nee, ich auch nicht, außerhalb dieser Recherche jetzt zum zweiten Mal.
Na gut. Können wir einen guten Song schreiben. Das machen wir bestimmt und vorher gehen wir bowlen. Grüße an Peter Thiel, das dumme Schweinesackgesicht, das unsere Welt zerstören
will und
heftige
Hause.
Inseln bauen will. Geh doch, bau doch deine Insel, du hast genug Geld. Ja, mach genau. doch deine Insel und dann werfen wir eine Bombe
Muss
drauf.
Muss doch nicht, nein, er kann auch in Frieden da leben.
Der lebt nicht in Frieden, der wird gejagt
einfach, nein, von er lasst, mir wenn als er Dämon. Den Rest der Welt in Ruhe lässt,
okay.
dann soll er doch okay. wieder auf seine Insel
kommt
dann zurück.
Runter von meiner Todesliste, wenn er uns in Ruhe lässt.
Genau. Das ist die Bedingung. Ansonsten direkt wieder rauf auf die Todesliste. Sei gewarnt.
Das ist der einzige Typ, der auf meiner Todesliste steht.
Echt?
Ja.
Boah. Bei mir ist er.
Man muss Prioritäten setzen.
Der Neueste, der da draufsteht. Hört euch den Podcast an, der ist sehr interessant bei Deutschlandfunk. Und ansonsten, wer nicht alle unsere Folgen gehört hat, hört doch mal alle unsere Folgen ab. Folge
12.
Boah, ich hätte gesagt 30. Aber 12 ist auch okay. Wir sind und waren die beleuchteten Brüder.
Ich
und
bin
werden.
Benny.
Ich bin Tim, aber das dürft ihr nicht weiter verraten. bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.